alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das, ein Helmhof?
Jungs, eine Sache muss ich hier mal vorher klären, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Ist das die letzte Sendung oder treffen wir uns nochmal irgendwo zwischen den Feiertagen? Kai hat keinen Bock, Tommy guckt ins Familientagebuch und Konstantin weiß nichts, weil er 86 Spiele in 3 Tagen kommentieren muss. Deswegen ist das hier wahrscheinlich offiziell die letzte Ausgabe von Schöner Neuer Fußball. Halt die Klappe, Kai, ich mache ein Intro. Die letzte Ausgabe von Schöner Neuer Fußball in diesem Jahr. Und deshalb wird es doppelt nostalgisch, romantisch, gemütlich. Und ich ärgere mich gerade sehr darüber, dass ich meinen Lebkuchen, den ich heute Morgen angefangen habe zu knabbern, mir hier nicht an meinen Schreibtisch gestellt habe. Ich glaube, das mache ich gleich zwischendurch, wenn ihr wieder sinnlose Diskussionen führt. Aber wir werden hier, glaube ich, auf jeden Fall eine epische Sendung schaffen. Denn wir haben was vor, von dem Konstantin der Meinung ist, das geht bis 6 Uhr morgens. Wir nehmen jetzt knapp kurz vor Mitternacht auf. Deswegen, wenn ihr das hier hört, tut uns einen Gefallen. Zeigt ein bisschen Liebe für das, was wir hier tun, okay? Gebt uns, lasst ein Like da, kommentiert, Punkt hoch. Denn wir wissen schon mittlerweile, dass das vielleicht auch die Dinge sind. Weil ich habe das Gefühl, und das ist ein Funfact für euch, ich war bei einem Fußballverein und habe jemanden getroffen, der regelmäßig unser Format hört. Und da habe ich mich ein kleines bisschen erschrocken darüber, dass ich gedacht habe, okay, wir kommen in der großen Welt an.
Grüße gehen raus an den ersten FC Heidenheim.
Mein Name ist Nico Beckspin. Hört doch mal auf, dazwischen zu quatschen, wenn ich ja mein Intro spreche. Das ist eine absolute Frechheit. Ihr werdet erst, wenn ihr angesprochen werdet. Ja, wenn das 5 Minuten werden, Konstantin, ist mir egal. Das
und er lockt sich auch noch selber aus.
Das ist nicht das Thema heute. In diesem Sinne, Konstantin, ich frage dich als allererstes, was war das Schönste, was du 2025 fußballerisch gesehen hast?
Boah, das ist ja eine sehr, sehr heavy Frage. Was war das Schönste, was ich gesehen habe 2025?
Merkt ihr, wie er Profi ist und die Frage wiederholt, um sich Zeit zu erkaufen?
Ja, ich erkaufe mir jetzt hier Zeit und ich sage, das war vielleicht das Finale der Frauen im Sommer. Das EM-Finale.
Stark, sehr schön.
Elfmeterschießen, England.
Tommy, du hattest jetzt Vorbereitung. Was war es für dich?
Ich muss noch mal nachfragen, weil das Konstantins Antwort in ein völlig anderes Licht rücken könnte. Das Schönste oder das Schlimmste?
Das Schönste.
Oder?
Ja.
Ah, okay, wollte nur sicher gehen.
Aber warum hat er das Schlimmste gefragt? Ich habe das Schönste. Nee,
das Schönste.
Das Schönste. Ja,
okay,
ja.
Okay, ich war jetzt unsicher, weil ich dachte gerade, das Schlimmste. Da habe ich mich kurz
Das Schlimmste war hier Ann-Kathrin Berger im Halbfinale.
Ach Gott, das Schönste, Tommy. Weißt du, das ist mir viel zu groß. Eigentlich, ich denke,
6-1 gegen Lautern
jetzt. Granularer, das weißt du. Ja, genau, so machen wir es. Das Schönste, was ich fußballerisch im Jahr 2025 gesehen habe, war unser Stürmer Kownacki, der Marlon Ritter den Spickzettel weggenommen hat.
Was für eine Arschloch-Aktion, ne?
Nach den
6-2. Das war so daneben, alter Schwede.
Oh, ja, das fand ich schön.
Die auch alte Werder-Legende, Kownacki.
Ja. Ja. Und bei dir, Kai, das Schönste, was du 2025 gesehen hast?
Das ist der neue Chant von den Hearts of Midlothian über ihren Topstürmer Claudio Braga, intoniert auf Radio Gaga von Queen. Guckt es euch an bei TikTok oder YouTube. Guckt euch oder hört euch den Text an. Das ist so geil, dass ich jetzt schon diverse Portale wälze, wann wir oder sogar schon Nico und ich ja eigentlich schon unseren Schottland-Trip geplant haben. Also man muss zu den Harz.
Wenn ihr euch fragt, warum Kai so klingt, als würde er am Toaster sitzen, liegt daran, dass er quasi schon 180 Grad Lage vor seinem Rechner.
Ja, aber das ist auch, wenn wir nehmen immer so spät auf, da bin ich entweder völlig müde oder betrunken.
Also oder,
so
beides. Oder beides. Was
ich bin auch ziemlich sicher, dass du das falsche Mikrofon ausgewählt hast.
Das kann auch sein.
An deinem Setup. Insofern, Kai, kriegst du jetzt noch eine halbe Minute, das Setup zu checken, weil er mich nämlich erzählen kann. Und Jungs, das ist vielleicht für euch ein bisschen verwunderlich, aber das Schönste, was ich gesehen habe, war ehrlicherweise am Wochenende. Und es war das Derby HSV gegen Werder Bremen. Und es war eine sehr schmerzhafte Niederlage in einem Derby. Aber ich sag euch, das, was mich daran so fasziniert hat, ist diese pure Energie und Freude im Stadion, auch mit dem HSV und was die Heimkurve vom HSV in der Halbzeit abgefackelt hat und was Werder Bremen Fanblock über 90 Minuten abgefackelt haben, das hat mir so viel Freude in einem Stadion gemacht, weil ich das schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und ich habe mir zwischendurch auch Liverpool zu Hause angeguckt und war irgendwo sonst wo in Europa in Fußballstadion. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem, was irgendwie in einem deutschen Fußballstadion, war natürlich ein Derby, aber was da los war, da habe ich richtig Freude dran gehabt und hoffe auf ganz viele weitere Fackeln, die in den nächsten Jahren weiter brennen werden.
Du warst auch bei dem anderen Derby, ne? Also bei dem Frauenderby warst du auch, Nico,
ja,
oder?
Ja, also beim Pokal damals, beim Pokal-Halbfinale in Hamburg, genau.
Aber Nico, was ist das für ein Derby? Ja, also das ist doch nur noch ein Name, wenn du mir jetzt hier anfängst, die Kurve des HSV zu loben. Ja, also wie viel Appeasement kann man denn eigentlich in den deutschen Fußball bringen?
Ich war mir klar, dass das kommt. Ich habe es auch bewusst als Einstieg gewählt, weil ich schon für mich gemerkt habe, okay, der HSV war besser vorbereitet, darauf ein Derby zu kämpfen als die Bremer. Aber ich halte es halt mit Lünen, den Mittelfeldspieler von Werder Bremen, der halt nach dem Spiel gesagt hat, ich bin stinksauer, das Erste, was ich mir jetzt merke, ist das Datum vom Rückspiel. Und so nehme ich es auch. Und dann fangen wir an. Die haben uns auf dem falschen Fuß erwischt, was ein paar Dinge angeht, aber ich sag dir rein Fußball, kulturell war das wirklich eine sehr, sehr beeindruckende also auf beiden Seiten Gesamtveranstaltung. Ich glaube, auch Werder Bremen Auswärtsblock, glaube ich, Rekord, da wird eine Rekordstrafe zusammenkommen. Also da waren auf jeden Fall mehr Bengalos als Auswärtsfans im Block, bin ich mir ziemlich sicher, wenn man das ungefähr hochkalkuliert. Das ist okay. Lass ihn mal gewinnen. Die Tage 2009, die 27 Tage, die 4 Spiele, die werde ich ja wirklich in mein Herzen behalten. Da muss erstmal hinkommen. Aber Leute, wir haben normalerweise ein Vorthema, wir haben ein Hauptthema. Heute machen wir es anders. Heute hat sich Quizmaster Kai Rippe durchgesetzt und wird sein Format einmal in der XXL-Version durch die komplette Folge ballern. Und deshalb übergebe ich jetzt nach 15 Minuten Monologen meinerseits an Dr. Kai Rippe, um zu übernehmen für das, was jetzt hier passiert. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlicherweise. Aber
moderiert du das schon an. Das war doch deine Idee.
Distanziere ich mich von allem, was passiert.
Ich glaube, wir haben übrigens mein technisches Problem gerade gelöst. Ich hoffe, dass die Quality ist signifikant besser.
Es schneidet natürlich in der Post-Production alles raus.
Ja, das machen unsere Agentur, die quasi unseren Podcast betreut.
Welche die von schneidet den beiden das, jetzt hier, Tommy? Haben wir das schon geklärt?
Ja, genau, die schneidet das natürlich raus.
Ja. Genau. Oder auch nicht. Das lassen wir einfach drin.
Genau. Also, deshalb, ich entschuldige mich für diesen leicht vermasselten Einstieg, aber wir kennen es nicht anders von uns. Es menschelt mal wieder hier auf der Weihnachtsfeier von Schöner Neuer Fußball. Wir machen aber heute ein wunderbares Spiel, was ihr, glaube ich, alle schon kennt, nämlich wir spielen die großen drei in der Christmas Extended Edition. Und zwar hat jeder von uns 3 Ideen, Vorschläge, Themen mitgebracht, was er denn sich vom Fußball 2026 vielleicht ein bisschen anders wünscht. Was sind Anregungen? Was prangern wir an? Und vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen konkreten Vorschlag, den wir schon irgendwie mitliefern. Herr Beckspin,
ich will anfangen. Ich
sehe, Sie melden sich. Ja, na, Moment. Fangen Sie bitte an.
Sehr gerne. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht und ich habe mir auch Sachen mitgenommen. Ich wollte anfangen, damit mir nicht irgendwas von dem geklaut wird. Das Erste, und trotzdem nehme ich, glaube ich, das Einfachste, weil das ist eine Sache, die mich wieder geärgert hat und die ich schon gerne generell mindestens 2026 geändert haben möchte. Mein Plädoyer, ich möchte gerne, dass man den DFB-Pokal aufwertet, in dem immer die unterklassige Mannschaft Heimrecht hat. Ich will da wieder hin. Mich nervt das, wenn ich die Auslosung sehe und merke, wie Dinge zusammensortiert sind und dann merke, okay, irgendwie fehlt hier was. Irgendwie ist diese Runde schon erledigt, obwohl sie noch nicht mal richtig angefangen hat. Wisst ihr, was ich meine?
Stimme dem zu. Gib's mal, ich überlege gerade, Konstantin, kannst du mal, die offizielle Regel ist, Drittligisten natürlich oder Dritt- und unterklassige Mannschaften immer zu Hause, oder?
Nee, das ist, glaube ich, nur in der ersten Runde so.
Stimmt.
Danach ist es dann Auslosung. Also nur in der ersten Runde hat irgendwie der quasi unterklassige Club, der Amateurclub, dann da Heimrecht. Aber ansonsten ist dann Auslosung. Deswegen hast du ja teilweise auch dann so Geschichten, wo dann, weiß ich, irgendwie ein höherklassiger Club Heimrecht hat im Achtelfinale oder so.
Aber Einspruch, euer Ehren. Mhm. Jetzt musst du mir mal helfen, Konstantin. Ich glaube zu wissen, dass es doch beim DFB-Pokal so ist, dass die Mannschaften sich die Einnahmen teilen.
Mhm. Das ist korrekt.
Das heißt, es kann ja gar nicht im Sinne eines unterklassigen Vereins sein, wenn er jetzt der SV Meppen ist und gegen Borussia Dortmund spielt, sich so viel Geld durch die Lappen gehen zu lassen.
Deswegen gibt es ja auch Clubs, die das Heimrecht
aber
abtreten.
Das ist mir doch scheißegal.
Und natürlich gibt es aber auch Clubs, die dann...
Ja,
gut, aber das ist den Clubs nicht egal, deshalb muss man ja schon ein bisschen da mitdenken. Also deswegen gibt es ja
und
Clubs,
die Ticketing-Einnahmen werden...
Nein, stopp. Hier muss niemand nachdenken, das ist mein Wunsch für 2026. Da muss ich doch nicht darüber nachdenken, was ein Fußballverein möchte. Ich möchte einfach einen unterklassigen Verein, der zu Hause spielt, damit das ein richtig spannendes Spiel ist. Und nicht irgendwie Holstein Kiel fährt zu Bayern München. Lass Bayern München zu Holstein Kiel fahren.
Also dann, wenn wir das so spielen, dann sind wir wirklich schnell durch.
Ich wollte gerade sagen, also es wurde jetzt einfach so von Gianni Infantino, Nico Beckspin wurde das jetzt einfach so festgelegt.
Nico Beckspintino.
Ja, ist also doch gut. Und zur Klarstellung, Tommy, ja. Entschuldige bitte, also die Ticketing-Einnahmen und Hospitality-Einnahmen werden nicht geteilt.
Aha. Mich? Ich dachte.
Ja.
Also ich hoffe mal, ich sage jetzt, also Hospi ja, auf keinen Fall.
Aber da gibt's,
Ticketing,
also, es gibt schon irgendeine Teilung.
Müssen wir vielleicht nochmal recherchieren. Ja, es gibt eine Teilung, da gibt es ja auch quasi, ich sag mal, Fernsehgeld. Public Ticket, hier googelt der Chef gleich noch selber, das muss ich einmal nachgucken. Bei Hospitality bin ich mir ganz sicher, was ja den Löwenanteil, also an Einnahmen von so einem Spiel angeht, die werden nicht geteilt. Das kriegt die Heimmannschaft. Deshalb ist es ja, ist ein Heimspiel, ist halt kommerziell schon wirklich relevant. Das kann ich aus erster Hand beurteilen, dass wir schon immer sehr, sehr glücklich sind, wenn einer der Vereine, die wir vermarkten mit Sport 5, ein DFB-Pokal-Heimspiel hat, weil die Hospitality-Einnahmen bleiben bei dem.
Also das kann sein, aber eben die Ticketeinnahmen, also die teilen sich Gastgeber und Gäste nach Abzug der Kosten. Mhm.
Okay, dann vielen
das
Dank.
Das ist natürlich auch wieder interessant. Ne? Also es gibt natürlich unterklassige Vereine, die haben schon das Heimrecht echt abgetreten. Vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Und es gibt natürlich dann die Clubs, die sagen, okay, unser Stadion fasst irgendwie 8.000 Zuschauer. Wir gehen zwei Städte weiter in irgendein 40.000 Zuschauerstadion und hoffen, dass wir es ausverkaufen können. Weil wenn jetzt Bayern München zu Gast ist. Deswegen gibt es ja auch immer mal Clubs, die dann sagen, wir können nicht in unserem spielen, wir spielen dann eben irgendwie in Köln oder sowas.
Ja, und teilweise müssen sie auch.
Müssen
weil sie
auch,
nicht
ja,
die
aber auch teilweise
erfüllen.
Machen sie es einfach, ne, aus ja. finanziellen Gründen, weil sie sagen, ey, wir würden 10.000 Zuschauer reinkriegen, wir können aber 40.000 vielleicht, wie gesagt, in irgendein so großes
aber
bringen.
Ich sehe natürlich das Bild, Nico, ne? Was du willst, ist natürlich der völlig umgepflügte Acker, wo man extra am Vorabend nochmal drüber gegangen ist, damit das richtig matschig ist. Dann die Kabine, die Gästekabine ohne Heizung, ja, wo dann Luis Diaz sozusagen sich einen Arsch abfriert, bevor er aufläuft. Und dann willst du so eine richtige Pokalschlammschlacht haben. Das ist dein
ja,
Ansehen.
Guck mal, ich gehe ein bisschen dahin, weil ich das Gefühl habe, der DFB-Pokal ist so der letzte Wettbewerb, den wir alle Fußballpuristen haben, die irgendwie noch was spüren wollen bei der ganzen Sache.
Das Champions letzte League, Lagerfeuer.
Europa League vielleicht noch ein kleines bisschen. Conference League eigentlich ja, interessiert aber nicht. Wo du als deutscher Fußballverein vielleicht noch was erleben könntest. Also bleibt dir am Ende dieser DFB-Pokal. Und wenn du dann da reingehst und ein Viertelfinale hast und siehst, irgendwie dein Verein hat eine Chance, muss dann aber auswärts bei dem Großen ran. Magdeburg in Leipzig. Stell dir mal vor, Magdeburg hätte zu Hause gegen Leipzig gespielt. Die hätten ihr scheiß Stadion abgefackelt, um RB in die Knie zu zwingen. Wenn sie es dann nicht geschafft hätten, fair. Aber sie haben es zumindest versucht. So. Und das ist also, das, was mir so ein kleines bisschen dabei verloren geht. Du möchtest auch, bist doch glücklich, dass du mit Hertha zu Hause spielst gegen Freiburg und nicht auswärts.
Weil das, da ist das Feuer ich auch. Drin. Also das da finde ich auch. Also du hast halt für kleinere Mannschaften ist das echt eine Chance auf ein emotionales Hero-Moment für des Jahrzehnts, wenn du mal ein geiles Heimspiel hast. Von mir aus, selbst wenn es Leipzig ist zu Hause, einen geilen Pokalfight, das ist ja episch. Und also wie frustrierend ist das dann, wenn du da auswärts antreten musst gegen die Ligamannschaft und so? Also dann bist du mal weit gekommen und kannst nicht zu Hause spielen und weiß ich nicht. Also man könnte für viele Menschen einfach viel epischere Pokalmomente kreieren, die sonst überhaupt keine Chance auf so geile Flutlichtspiele in einem Do-or-Die-Spiel haben. Deshalb genau, unterstütze ich total deinen Antrag und müssen wir machen. Ist hiermit bewilligt.
Dankeschön.
Wollen wir weitergehen? Also genau, also ich
also mach weiter.
Könnten wir ewig drüber reden über das Thema, aber ich würde jetzt mal weitergehen im Sinne der Sache. Also mein erster Wunsch an das Jahr 2026 ist nämlich eine klare Regel, die Pyrotechnik im Stadion erlaubt. Und die Auflagen können wir gerne jetzt besprechen, aber so wie es jetzt ist, ist es ja totaler Nonsens, weil es ist verboten, die DFB/DFL macht Druck auf die Vereine. Die Vereine haben überhaupt keine Chance, irgendwie es durchzusetzen. Ist aber auch irgendwie die Ebene für Dialog ist auch nicht mehr da. Ne? Man hat das Gefühl, es werden immer noch drakonischere Strafen ausgesprochen. Ich glaube, aktuell wird ja jede Fackel gezählt, die hoch, die gezündet wird und darauf gibt es dann einfach eine Strafe. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Und gleichzeitig muss man vielleicht aber auch einigen Fankurven muss man auch kritisieren, dass die jetzt auch nicht alles dafür tun, um in einen Dialog zu kommen. Ne? Also gerade wenn irgendwie Fackeln ins Stadion, Leuchtspur abgeschossen werden, Kanonenschläge etc., das ist ja auch alles Mist, um wieder irgendwie mal zurück an einen Tisch zu kommen. Und deshalb wünsche ich mir für 2026, ich weiß nicht, ob es Zonen gibt, ob es irgendwie dann doch eine Fackelart gibt, die als so ungefährlich eingestuft wird, dass man es machen kann, dass niemand Schnappatmung bekommt und irgendwie dieses Statement, hey, Pyro gehört unter Auflagen ins Stadion und gleichbedeutend wird es wahrscheinlich irgendwie eine Selbstregulierung der Kurven geben müssen, die halt dafür sorgen, dass es Kanonenschläge etc. halt nicht mehr gibt.
Ich möchte euch da hinterhergehen, weil ich das jetzt am Wochenende ja wieder erlebt habe und so ein bisschen die Freude daran hatte. Ziemlich nah, das hat ganz schön gefackelt, das war ganz schön viel. Dann habe ich parallel aber auch so mit Leuten gerade in anderen WhatsApp-Gruppen Diskussionen darüber, wie sich Auswärtsfans verhalten und so. Und ich habe einen Vergleich. Es gibt bei mir in Hamburg-Eimsbüttel einen großartigen griechischen Grillimbiss. Der heißt Korfu. Da kriegst du ein 1A Giros-Teller XXL für einen stabilen Preis, nimmst mir nach Hause, Pommes sind so groß wie eine doppelte Portion, ist für zwei. Den lieben alle. Die Hamburger Morgenpost hat vor Jahren mal den größten Grillimbiss Hamburgs gesucht und dieser hat mit 78% aller Stimmen gewonnen. Das muss man insofern ein und du weißt, jeder hat um seine Ecke seinen coolsten Grillimbiss. Alle sind sich einig. Das heißt, das wäre so ein 10% Verteil. 78% waren sich einig, das ist der Beste der Stadt. Dann zieht da so ein Typ hin in das Haus nebenan und fängt an mit Petitionen nach so einem Vierteljahr ausgehangen und so zu versuchen, Leute mit zu gewinnen, die sagen, ey, das kann nicht sein, das stinkt hier alles nach Grillimbiss und nach Gyros und sowas. Das müssen wir verhindern an der Stelle, das darf nicht mehr sein, das muss eine saubere Straße sein. 3 Monate später war er weg. Man munkelt, er wurde rausgemobbt aus seiner eigenen Wohnung. Und ich finde, jeder, der ins Stadion geht, und sich dann darüber beschwert, dass es fackelt, der hat den Grund und den Ursprung von dem nicht verstanden, was in diesen Kurven passiert. Deswegen klares Plädoyer für Sie, Kai Rippe.
Das ist schön ausgeholt.
Sehr gerne.
Und ich bin heute, mit Punkt
in Stimmung.
Weißt du, was ich jetzt mal mache?
Ein bisschen gegenreden, wir sind uns zu einig gerade.
Ja, genau. Also jetzt ist es natürlich gerade in unserer Konstellation völlig albern, dass ausgerechnet ich jetzt die Gegenrede starte, aber es ist ja auch eine spezielle Folge.
Der und Devil's Advocate bist du.
Es ist Weihnachtsfeier.
Bin ja sehr adaptiv in meiner Haltung. Ja. Du hast gerade gesagt, wer ins Stadion. Also erstmal finde ich übrigens, ein Kompromiss wäre, wenn Pyro einfach grundsätzlich nach Gyros riechen würde. Ich glaube, da würden wir schon mal ein paar Leute mehr auf unsere Seite bekommen. Aber nee, Spaß beiseite, du hast recht, wer da hingeht, muss sich sozusagen den Gegebenheiten unterordnen. Das ist ja so ein bisschen die These. Das empfinde ich natürlich auch so und gleichzeitig kann ich aber verstehen, wenn jemand sagt, na Moment, habe ich nicht trotzdem ein Recht auf Unversehrtheit? Denn es ist ja schon, wenn du in so einer Wolke stehst, also das ist ja, kann man ja jetzt auch nicht leugnen, dass das wahrscheinlich auch nicht besonders gesund ist und dass das wahrscheinlich auch, wenn du jetzt vielleicht Asthmatiker bist oder ein älterer Mensch, auch nicht so angenehm ist oder ein Kind, ne, die kriegen da vielleicht Schiss für. Ich finde, scheißegal, machen wir trotzdem. Ich will nur einmal dafür werben. Ich glaube, man kann diese Empfindung da haben. Ja, also, weil ich würde auch sagen, ja, Digga, ich rauche halt natürlich auch im Stadion. Wenn du hierher kommst, dann, ne, also wenn du mir jetzt im Stadion aus Raum verbieten willst. So, ja, da, gleichzeitig kann natürlich mein Nebenan sagen,
aber
ich
dir
will
ist schon, aber
einfach nur Fußball
gucken. Dir ist schon klar, dass es in einigen Stadien Rauchverbot gibt. Also frag mal in Bremen an, da ist Rauchverbot.
Ja, bei uns auch. Also teilweise in einigen Blöcken. Aber ist mir halt egal.
Wenn man Pyroverbot aufhebt, müsste dann auch das Nichtraucherverbot aufgehoben werden.
Ja, also ich finde, das ist mir aber jetzt auch ein bisschen zu einfach zu sagen, scheißegal, ihr müsst euch dran gewöhnen. Also so, boah, also ich glaube schon, dass es auch viele Fans im Stadion gibt, die Pyro tatsächlich maximal so okay finden, aber jetzt nicht irgendwie unsere Meinung vertreten, dass das nativ zum Stadionerlebnis dazugehört, ne? Also, und das kann man ja nicht ignorieren. Und da, also wie gesagt, ich finde immer noch so, ist nur in bestimmten Zonen abzufackeln, dann hast du natürlich den Nebel im ganzen Stadion, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das irgendwie wegbekommst, aber du hast zumindest nicht dieses Risiko, dass da Leute unwissend irgendwie neben einer Fackel stehen, die können eben halt dann aus dem Weg gehen.
Ja, das, also ich, eine meiner Vorschläge für 2026 war eigentlich gewesen, dass ich mir gewünscht habe, dass irgendein führender Politiker für Pyro einsteht ab sofort. Also damit kann
Kevin Kühnert.
Ein führender Politiker, der was zu sagen an der Regierung am besten, der da vielleicht für Pyro einsteht. Aber klar, also es wäre dann aus meiner Sicht dann immer so beschränkt auf irgendwie die Ultrakurve oder sowas.
Also lass uns weitergehen.
Ich hätte aber jemanden hier für die Lobbyarbeit. Es muss ja Markus Söder sein, denn wer sonst liebt es, so sehr Dinge anzuzünden?
Ja, das ist der Markus Söder. Guter Take. Jetzt, Tommy, übernimmst du.
Jetzt machen wir einen Tusch.
Also ich habe viele Takes und ich will übrigens auch nicht, Kai, dass du das so abmoderierst. Ja, also wenn wir hier gerade eine lebhafte Diskussion haben, aber ja, gut. Also
Kai will ins Bett, das ist das Problem gerade.
Für Pyro. Also ich habe viele Takes. Einer wäre jetzt, weil er, glaube ich, einfach zu diskutieren ist und weil wir erstmal warm werden, ich würde gerne die Relegation abschaffen. Ich weiß, das ist jetzt unrealistisch in der Kürze der Zeit. Ja, aber trotzdem, ich wünsche mir jetzt für 2026, dass wir die Relegation abschaffen, aus dem einfachen Grund, nicht weil du oder ich oder Nico, Kai, dann weniger Geld verdienen sollen in Zukunft, weil wir eine Vermarktungsplattform weniger haben, sondern weil ich glaube, dass es einfach nicht fair ist. Du kannst eine ganze Saison gut spielen und landest auf einem Aufstiegsplatz und auf der anderen Seite spielt ein Verein eine ganze Saison scheiße und wird am Ende trotzdem in der ersten Liga spielen und du nicht. Und da sehe ich aber eine sportliche Ungerechtigkeit drin, die gerade, und ich kann euch das als Betroffener ja sagen, aus Sicht des Zweitligisten durchaus auch existenzbedrohend sein kann und auch richtig nervt.
Lieber Playoffs?
Nee, aber die ersten drei gehen hoch und die letzten drei gehen runter.
Also eigentlich wie es mal war, ne?
So wie es mal war. So,
da war es aber sogar mal eine Zeit lang so 4 Absteiger, zweite Liga, was auch teilweise. Aber ist egal, aber ich finde es auch besser, weil irgendwie Playoffs geben wir auch. Also Playoffs finde ich auch so ein bisschen weird und teilweise so manche Spieler, die sterben dann 17 Tode, weil sie dann in den Playoffs irgendwie einen Fehler machen. Wie damals zum Beispiel hier beim Düsseldorf, als sie im Elfmeterschießen mal das Ding vergeigt haben. Also das ist auch irgendwie ein bisschen unfair, dass du dann als Spieler so wegen 10 Zentimeter dann den Aufstieg vergeigst, nach einer guten Saison vielleicht. Irgendwie, das ist auch nicht so wirklich das, was es sein sollte.
Ich finde ja, dass die Idee in England, was das angeht, ganz geil. Es gibt 3 Absteiger aus der Premier League. Aber was ist das? 3 bis 6 spielen den letzten aus in der zweiten Liga. Da hätte ich Bock drauf. Weil gerade mit
das sind Playoffs, oder? Ja. Oder ist eine Gruppe? Also auch oder wie spielen immer. Das?
Ja, das ist genau, das ist so ein K.O.-System. Okay. Und die spielen aber die Dinger dann ab Halbfinale im Wembley. Um natürlich nochmal Geld rauszuquetschen, logischerweise.
Ja, und das finde ich ehrlicherweise mag ich da dann. Also ich finde auch für die 3 Absteiger, ich glaube, das ist das, was mich an dem System, ich mag Relegation und ich finde, wir haben in den letzten Jahren geile Relegation bekommen. So Bochum, Düsseldorf, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber es ist halt von der Fairness und auch diese Gap und so schon diese Protection der ersten Liga ganz sinnvoll. Lass mal 3 runtergehen. So. Und dann lieber, also ich hätte schon Bock drauf, wenn so Hertha BSC jetzt im Mai als 6. aus der Hauptrunde rausgeht und dann den 3. Hannover 96 im Finale noch rausschmeißt oder so. Das wäre schon geil.
Oh, mein Herz.
Aber die würden dann gegen den 1. spielen wahrscheinlich, oder? Wie ist das in
England geregelt? Nein, 1. und 2. gehen direkt hoch.
Ach so. Ah, und okay,
3. bis 6. Also 3. Ich glaube, irgendwie ist dann so 3. gegen 6. 5. gegen 4. Und das ist auch Wembley. Und dann eben Finale von den beiden Halbfinals, dann auch Wembley. Und dann... Nur das Finale ist im Wembley. Die Halbfinals sind noch mit Heimvorteil für die besser platzierte Mannschaft.
Und Tommy, ich finde nicht, dass das dasselbe in Grün ist, weil die Relegation ja auch deshalb leidet, weil es im Prinzip ein Ungleichgewicht zueinander gibt. In der zweiten Liga ist es noch mehr auf Augenhöhe und die Dramatik dessen, was ich an der Relegation mag, steckt da trotzdem drin. Deswegen also wäre ich dafür. Ja. Aber es ist dein Take. Insofern
bleiben bei deiner Variante. Auf der anderen Seite, dann guck mal, wir schielen ja jetzt immer so ne auf den Aufstiegsplatz und damit meinen wir implizit eigentlich auch den Relegationsplatz so ein bisschen. Genau. Das heißt, in Wahrheit gehe ich jetzt einfach nur auf Platz 6, weil ich kann es ja dann immer noch schaffen. Also ich glaube, das würde bei 18 Mannschaften, nimmt das schon dem Ganzen ein bisschen an Drive. So, ne? Aber ja, also ich meine, das Spiel an sich ist dann natürlich do or die. Ja, dann klar, dann da geht es dann ab, das verstehe ich schon. Und dennoch so einfach die Gesamtleistung einer Mannschaft zu honorieren, fände ich schon geiler, wenn dann einfach 3 hoch und 3 runter gehen.
Und was irgendwie so ein bisschen fehlt jetzt in den letzten Jahren zuweilen, ist eigentlich die Dramatik dann hier mit so Konferenz am letzten Spieltag, 34. Spieltag und dann irgendwie so 3 Mannschaften können aufsteigen und wer schafft dann den 3. Platz und dann irgendwie, weißt du, Drama irgendwie, es gab ja schon die verrücktesten Dinger und dann plötzlich Hamburger SV irgendwie schießt noch ein Tor oder irgendwie Karlsruhe macht noch was und 1860 vergeigt's oder sonst was. Das fand ich eigentlich immer ganz nice, diese Konferenz mit den Parallelspielen, wo dann alle noch parallel am Handy hängen. Das war eigentlich immer ganz nett. Irgendwie fehlt das so ein bisschen zuweilen mittlerweile. Weil man eben dann auch, wenn man 3. wird, eben nur so halb jubelt, weil man so, dann geht es schon direkt weiter, ja, nächsten Donnerstag müssen wir schon wieder antreten zur Relegation gegen Werder Bremen, dann Kai.
Übernimmst du Konstantin?
Dann übernehme ich direkt
bist Kai. Du Moderator hier?
Ja, also Kai ist raus, dann übernehme ich.
Ach so, bin ich jetzt Moderator? Ja, dann mache ich
klar,
das gerne.
Das ist doch dein Format.
Du wurdest gerade abgesetzt, ist leider.
Ja, so. Das finde ich gut. Also Konstantin, was ist dein erster Take an 2026?
Genau, das mit dem Politiker habe ich ja schon genannt. Also Markus Söder soll dann bitte für Pyro einstehen. Ich habe was anderes. Und zwar würde ich gerne die 3. Liga reformieren. Würde gerne zurückgehen zum alten System, dass es vielleicht dann 4 Absteiger aus der zweiten gibt und es gibt dann nicht mehr eine 3. Liga bundesweit, sondern es gibt dann wieder sagen wir, 4 Regionalligen zum Beispiel. Denn so cool die 3. Liga auch ist, die Duelle MSV Duisburg gegen FC Ingolstadt und was es da so gibt, geben mir sehr, sehr wenig. Die Regionalligen hingegen sind teilweise richtig geil, wenn jemand diesen ein bisschen aufwerten würde. Also Regionalliga Nordost, da geht ja sowieso die Post ab, weil sind eh alle ein bisschen wahnsinnig. Die ganzen Fans von Jena und Lok Leipzig und so, die da die Häuser voll machen, zumindest die relativ relativ großen Stadien voll machen. Also dass man 4 Regionalligen hätte, wieder richtig viele Traditionsduelle im Westen, wieder die Regionalliga Nordost noch ein bisschen aufwerten, dann noch 2 weitere Regionalligen, dass man versucht eben, weil die dritte Liga so ein bisschen, ist cool, aber irgendwie es gibt nicht so die vielen, so die Kitzelduelle. Ne? Es gibt wenig Duelle, die mir was geben, so richtig.
Die U21-Mannschaften drin lassen
oder musst du damit leben
raus?
Wahrscheinlich. Oder die killen, das wäre auch noch nehmen. Aber andererseits...
Oder nehmen. Eigene Liga, eigene U21-Bundesliga.
Ja, das finde ich am schlimmsten.
Das ist ja gerade Thema, ne?
Das finde ich auch am schlimmsten. Also ich finde eigene Liga am schlimmsten, weil das ist so, das ist dann nur noch Larifari. Dann lieber abschaffen oder eben einfach ein paar mitspielen lassen. Man kann ja irgendwie eine Obergrenze, dass da nur 2 mitspielen dürfen oder so maximal pro Liga. Aber in jedem Fall, was wichtig wäre für mich, dass dann irgendwie so, es gibt eine Westliga, wo dann die ganzen Traditionsduelle stattfinden. Es gibt eine Ostliga, wo dann die ganzen verrückten Vereine drin sind. Und einer steigt dann am Ende auf. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie am Ende der Saison direkter Aufsteiger, weiß ich, Berliner AK ist oder whatever, ist natürlich nochmal um einiges höher. Und dass dann plötzlich auch mal wieder ein paar weirde Vereine oder ein paar kleinere Vereine mal in der zweiten Bundesliga für 1-2 Jahre auftauchen. Weil wenn ihr euch mal die ewige Tabelle der zweiten Bundesliga anschaut, gab die verrücktesten Vereine, die ja teilweise in den 80ern, 90ern und so unterwegs waren.
Aber Konstantin, ganz kurz, um mal deinen Politikersprech zu dechiffrieren. Sehe ich das richtig, als du gesagt hast, du willst die dritte Liga reformieren, dass du sie eigentlich abschaffen willst?
Ja, natürlich. Also die Reformierung dieser dritten Liga bedeutet, wir schaffen sie ab und bauen Ersatzlos. Sie neu auf und machen einfach 4 Regionalligen draus, nennen das dann irgendwie, ist ja auch egal, eine dritte Liga Nordost, dritte Liga West, dritte Liga Süd, dritte Liga Nord oder sowas. Wahrscheinlich die Nord wäre da ein bisschen ein Problem, weil das gibt es eben nicht so viele Vereine. Aber das kriegen wir schon hin. Und ich finde einfach, das wäre cooler. Und das wäre vielleicht auch attraktiver dann nochmal für die regionalen Fernsehanstalten, da was zu übertragen, abseits von Magenta, vielleicht noch mehr Spiele zu bringen, weil es noch mehr Derbys gibt. Weil das fehlt aktuell so ein bisschen in der dritten Liga. Es gibt echt wenig so Derbys und wenig so Hassduelle. Wir brauchen mehr Hass in der dritten Liga.
Ja gut, da können wir uns dahinter versammeln. Wir sind ein bisschen sehr homogen, finde ich, unterwegs. Aber
das ist
für die erste Runde... Das ist für die erste Runde, ist auch okay. Ja, wir bringen auch hier gleich, gibt es nochmal ein bisschen, knistern hier gleich nochmal ein bisschen. Also, da sorgen wir schon für. Aber Nico, ich glaube, du bist bei deinem zweiten Take für 26, sind wir.
Und auch das ist einer, wo wir uns, glaube ich, einig sind. Aber ich finde den total interessant und wichtig, weil auch wieder ein bisschen gesteuert durch dieses Erlebnis am Wochenende doppelt eigentlich. Ich war auch bei Köln gegen St. Pauli, habe mir angeguckt, wie St. Pauli den Block abgebrannt hat und so. Zumindest emotional. Das war alles sehr schön. Mein Plädoyer ist, auch etwas, was wir schon besprochen haben, ich möchte gerne 2026 eine nach einem Popularitätskoeffizienten ausgerechnete Verteilung der Fernsehgelder haben. Das nervt mich zu Tode. Diese Auswärtsblöcke mit 300 Leuten aus Heidenheim und so. Liebe Grüße. Ich gratuliere, dass ihr das geschafft habt, aber ich finde das einfach kacke. Ich will, dass da einfach bei Werder im Auswärtsblock einfach 5000 Messer zwischen den Zähnen stehen und hier Blut und Wasser für den Sieg haben wollen und so. Und dieses ständige Verteilen. Und ich bin deshalb auch für so einen wirklich Koeffizienten, dass es nicht nur darum geht, wie viele Zuschauer hast du zu Hause, weil dann gewinnst du, wenn du ein größeres Stadion hast, sondern auch, wie viel nimmst du auswärts mit? Also was ist denn deine Auswärtsauslastung im Auswärtsfanblock? Was ist dein...
Gewinnst du, wenn du eine größere Stadt hast?
Ja, aber da bin ich jetzt vollkommen... Also was haben die Verteilung...
Lass mich kurz noch zu Ende bringen, Leute. Und die Einschaltquoten, für die einzelnen Spiele vom Fernsehen. Sodass du dann ein Gesamtpaket hast, das dann einfach zeigt, ja. Und ja, liebe Leute, natürlich gilt das für größere Städte mehr als für kleinere Städte. Aber, ne... Werder Bremen ist ein kleineres Stadion vielleicht, und dann hat trotzdem mehr Auswärtsfans als Hertha.
Was? Nochmal.
Ich finde irgendwie, dass die Stadion-Zuschauerzahlen da nicht so eine große Rolle spielen sollten. Wenn es um Verteilung von Fernsehgeldern geht, da geht es um Einschaltquoten. Ansonsten nichts. Also Einschaltquoten ist, deshalb gibt es Fernsehgelder. Mir dann egal, ob da 20.000 irgendwie in einem kleineren Stadion sitzen oder 60.000 in einem größeren. Haben die Einschaltquote
nicht? Aber die 5.000 im Auswärtsblock machen das Produkt zu dem, was es ist.
Haben die Einschaltquote oder nicht? Vielleicht finden sie auch ein kleiner Stadion mit 20.000 cooler. Also ich meine, mit Millerntor ist auch nicht so groß und ist trotzdem eigentlich mit das Geilste bei der Übertragung.
Also Nico, ich plädiere ja schon seit Jahren dafür. Ich sehe das ganz genauso und habe mich lustigerweise Kai mit einem Kollegen von dir kürzlich darüber unterhalten, Und der hat natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, auch gesagt. Der meinte so, ja, aber dann werden sukzessive die kleinen Vereine auch verschwinden. Und dann wird es diese Erfolgsstories von den Heidenheims und Sandhausens und wie auch immer nicht mehr geben. Das ist, glaube ich, das liegt dann in der Natur der Sache. Der Abiturient würde sagen, systemimmanent. Ich persönlich könnte damit sehr gut leben. So ehrlich will ich sein. Aber
als Hertha, die gerade Elversberg und Paderborn vor sich haben.
Ja, genau. Pass auf. Und jetzt ist es aber so, dass mich natürlich daran ärgert, weil dann bist du als große Stadt immer im Vorteil. Ja? Ich komme jetzt zufällig aus einer großen Stadt, aber da haben wir ja dann das, was wir quasi beim FC Bayern ja immer so bemängeln, so der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und der Gap wird immer größer, führt dann halt natürlich auch dazu, dass du plötzlich, wenn du aus Darmstadt kommst oder so, zwangsläufig Frankfurt-Fan werden musst, wenn du irgendwie höherklassigen Fußball sehen willst. Und dann hast du plötzlich so eine Überregionalität und ich hasse ja nichts mehr als Leute, die Fans von Vereinen sind, wo sie gar nicht herkommen. Ne? Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber grundsätzlich würde ich dir ja zustimmen, weil es heißt nun mal TV-Gelder und da sollte es um Einschaltquoten, also auch um eine Quantität gehen und nicht nur eine Qualität.
Bin ich ja dabei. Mein Plädoyer geht halt einen Schritt weiter, dass es nicht nur um die geht, die vorne das Produkt gucken, sondern auch die, die es im Stadion machen. Darum geht es mir eigentlich. Und dass das genauso gewertet wird. Und das, also ich habe jetzt zweimal stabile Werder St. Pauli Auswärtsmaschinen gesehen. Das wird bei Hertha genauso sein. Das habe ich überall schon in Stadien gesehen. Wenn Borussia Dortmund bei St. Pauli ist, ist egal, was da passiert, dass der Gästeblock platzt aus allen Nähten. Und ich finde, das muss einfach ein kleines bisschen mitgewertschätzt werden, weil es das Produkt am Ende besser macht, das im Fernsehen betrachtet wird.
Ja, kurzer Einwand noch, ohne dass wir uns da jetzt verrennen. Was mir ganz oft auffällt, ne, ich habe da auch mal mit jemandem von der, ich weiß nicht, wer macht das, wer zeichnet auf, nicht DFL, das ist diese Tochterfirma, ne, die Sportcast.
Und seine Technik auf jeden Fall nicht, wie ihr hört im Hintergrund.
Nee, wie sie nicht hören, ich habe Kai gemutet, eiskalt jetzt einfach mal, weil das geht ja gar nicht. Der hat übrigens, für alle, weißt du, wir können ja die vierte Wand durchbrechen, gerade sein Mikrofonarm irgendwie ausgehebelt und sich fast damit selber erschlagen.
Keine Ahnung, was er da macht. Jetzt irgendwas rum.
Ich glaube, das müssen wir als Video dann auf Instagram stellen. Einfach nur das, was gerade da abgeht. Ich habe es auch mal gemutet, weil uns ansonsten die Ohren bluten würden.
Ja.
Naja.
Wahnsinn.
Zurück zu dir, Tommy.
Aber kann ich ganz kurz eingrätschen?
Nee, Tommy, lass mich kurz ein Ding zu Ende bringen.
Ich bin abgelenkt durch Kai.
Sorry, Konstantin, mir ging es darum, ich höre ganz oft bei Spielen zum Beispiel Hertha Auswärtsfans, klar, ich höre ein bisschen selektiv, aber die höre ich sehr, sehr laut, ne, weil ich darauf achte und denke mir immer so, was ist denn in dem Stadion los? Und dann wurde mir auch schon mal gesagt, dass halt auch diese ganzen Außenmikrofone sehr oft auch eher nochmal am Auswärtsblock platziert werden als an der Heimkurve. Ja, aber das ist ja dann auch trügerisch. So, ne? Also wenn das jetzt mit in den Koeffizienten rein soll, das wäre ja gemein.
Einspruch, Herr Ehren. Das Mikrofon stellen Sie dahin, weil da was los ist.
Na, das glaube ich nicht.
Es ist ein bisschen, nee, weil, was die auch machen wollen, wenn jetzt das Auswärtsteam ein Tor erzielt, wollen die natürlich guten Sound mitnehmen. Wenn das Auswärtsteam ein Tor erzielt und es bleibt plötzlich komplett leise in deinem Fernseher oder vor deinem Bildschirm, denkst du, hä, was ist denn jetzt los? Du willst also auch schon den Sound gerne mitnehmen, auch für die übrigen, für die Highlight-Bilder, für die Beauty-Shots, dass du dann schönen Sound hast. Deshalb werden da extra natürlich auch Richtmikrofone hingestellt. Die eine Sache ist, also ich finde so die Stories, die es jetzt zuletzt in der zweiten Liga gab, ist natürlich, die sollten nicht komplett sterben. Also so ein paar kleinere Vereine soll es trotzdem irgendwie geben. Also man müsste versuchen, dass diese Stories nicht komplett verschwinden. Und es sind ja nicht nur die baden-württembergischen reichen Vereine teilweise, sondern auch sowas wie Preußen Münster. Ne, ist ja auch ganz geil. Jetzt haben wir wieder plötzlich neue Derbys, die es zuletzt in den 80ern gab, diese ganzen Westfalen-Derbys. Oder Westfalen-Schlager gegen Schalke, Westfalen-Derby gegen Bielefeld und so weiter. Ne? Weil Münster ist auch so ein Verein, würde wahrscheinlich dann gekillt werden, zumindest aus der zweiten Liga. Wenn's
Hallo,
jetzt
Traditionsverein. Ja, also ich melde mich zurück zum Dienst.
Aber 15.000 Zuschauer und Einschaltquoten sind nicht so gut, Kai.
Damit ja, das ist richtig.
Damit wären die dann finanziell wahrscheinlich am Ende, no pun intended, weil der Trainer so heißt.
Aber also wir sind uns doch generell schon einig, dass der TV-Zuschauer wichtiger ist als der Stadion-Zuschauer, oder?
An sich schon. Also ich meine, zumindest bei der Verteilung der Fernsehgelder geht es erstmal um Einschaltquote.
Ja, für den Fußball allgemein.
Und ich meine, es gibt ja auch so Teams, ich meine, mittlerweile hat sich ein bisschen geändert, aber es gab ja mal eine Weile, so VfL Bochum zum Beispiel, hatten glaube ich immer gute Einschaltquote, aber ich meine, die haben ein kleines Stadion, ne? Also die haben jetzt kein Riesenstadion.
Also es muss ja in die Richtung gehen, dass wir irgendwie die Krawallbrüder auch irgendwie aus den Stadien bekommen und dass der TV-Zuschauer deutlich mehr gewertschätzt wird, der für seinen Verein alles gibt mit vielen Abos.
Mhm. Kai hat sein Mikrofonarm wieder justiert und jetzt geht's ab.
Kai hat den Arm kurz gewechselt in den Sarkasmusarm.
Ja. Ist mir scheißegal.
Nico, ich bin da bei dir. Also lass uns das gerne so machen. Und ich kann auch nur noch mal unterstreichen, so gute Arbeit auch in Sandhausen geleistet wird. Die könnten morgen weg sein und ich würde sie nicht vermissen.
Ja, und ich glaube, da komme ich her. Da komme ich her. Wir haben, Fußball muss sich verändern. Und ich habe gerade das Gefühl, und das ist das große Plädoyer dafür, dass wir einen Fußball haben, der uns allen, und da hat mit jedem, mit dem ihr da draußen redet, jeder, erzählt's mir nicht, ihr selber hier in dieser Runde draußen, jeder sagt dir an irgendeiner Stelle, der Fußball stirbt. Ja. Wenn du dir eine WM-Quali anguckst, wenn du dir eine Bundesliga anguckst, wenn du dir eine Champions League anguckst, die meisten laufen zum Amateurfußball oder freuen sich über die beste zweite Liga aller Zeiten oder haben ihre größte Freude am Abstieg. Das liegt alles daran, weil diese Vereine, die in einer großen Masse einen Impuls an Energie in ein Spiel mit reinbringen, dass die in den letzten Jahren schlecht gearbeitet haben und deshalb jetzt aber auch schweren Weg haben, um wieder an diese Position zu kommen, wo sie hingehören, so ein kleines bisschen. Und wir alle wollen 1. FC Köln gegen HSV, Borussia Mönchengladbach gegen, weiß ich nicht, Bayern München, VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Große Clubs, die seit Jahren da sind, wo einfach es pulsiert auf beiden Seiten. Und das würde ich gerne hier an der Stelle an einem der größten Finanzhebel ein bisschen stärker gewertschätzt wissen.
Aber wie kann der Fußball aussterben? Das verstehe ich trotzdem nicht ganz. Wie kann der Fußball aussterben, wenn gerade die Vereine, die du gerade genannt hast, Bremen, Hamburg, Köln, immer ausverkauft sind und es mittlerweile fast unmöglich ist, für Leute, die einfach mal hingehen wollen, ein Ticket zu bekommen?
Warum stirbt dann der Fußball? Das große Produkt Bundesliga stirbt.
Ja, das ist aber mehr mit Streaming verbunden und dass dann Paywalls Richtig. Da sind. Aber das wird sich ja nicht ändern, wenn die TV-Gelder anders verteilt werden.
So, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir mal in meinen Take übergehen, weil das passt nämlich sehr gut, Konstantin. Dann kannst du deinen Rant/Banter nämlich gleich weiterführen. Ich habe einen wilden Take. Ich finde, dass der Fußball in 2026 eigentlich mal nicht mehr so überhöht werden soll und dass er vielleicht auch einfach unwichtiger werden muss. Das liegt, ich erkläre, was ich meine, vielleicht auch ein bisschen an der Bubble, in der ich abhänge im Sportbusiness. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute irgendwie sich darüber echauffieren, was bei der FIFA-Auslosung passiert ist mit Infantino, Trump etc. und dann sich da berufen drüber fühlen auf LinkedIn ihren gesellschaftskritischen Kommentar und das Ende der Vereinigten Staaten von Amerika auszurufen, dann kann ich das natürlich individuell ein bisschen nachvollziehen, weil ich das auch hochnotpeinlich finde. Am Ende wäre es trotzdem schön, wenn wir den Fußball einfach beim Fußball belassen und wenn wir irgendwie diese ganze politische, gesellschaftliche Thematik, die wir auch in den Fußball rein projizieren, was 2026 in der WM eher noch schlimmer wird in Zeiten von Trump. Ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Also es ist mir egal, was Infantino tut. Also ich möchte einfach in Ruhe Fußball gucken.
Also jetzt haben wir vielleicht mal unseren Punkt, wo es ein bisschen Reimung gibt, weil da bin ich fundamental anderer Meinung. Ich finde, der Fußball müsste noch viel politischer werden, weil, und jetzt kommst du genau aus demselben Grund, den du genannt hast, weil er eben politisch ist. Und wir müssen, glaube ich, langsam mal aufhören, uns zu erzählen, dass es anders wäre, dass es eben einfach nur ein Sport ist. Der Fußball ist vermutlich eine der politischsten Plattformen überhaupt, wenn du mal drüber nachdenkst. Was dort nämlich passiert mit Herrn Infantino, und da sind wir auch schon bei meinem Take nachher, aber das lasse ich noch kurz, und Herrn Trump zeigt ja einfach nur, ob wir Fußball gucken wollen oder nicht. Damit arbeiten die ja auch, dass ganz viele einfach nur Fußball gucken wollen. Und gleichzeitig nutzen sie aber die Öffentlichkeit, die der Fußball hat. Und alles, was so eine Öffentlichkeit hat, ist automatisch politisch, per Definition. Und ich glaube, dass noch viel mehr Leute im Stadion politisch sein müssten, mehr gucken müssten, wer steht neben dir, was ruft der hinter dir, solche Geschichten. Und gleichzeitig müssen wir auch aufhören, einfach die Augen davor zu verschließen, dass einige komplette Vereine, und da gehen wir bis in die zweite Liga, inzwischen von politischen Akteuren durchsetzt sind, meistens von einer bestimmten Seite, selten von, außer Pauli, die sind natürlich von links grün versifft durchsetzt. Nico. Aber also soll nur heißen, ich glaube, gerade in Zeiten, wo sich ganz viele Menschen zurückziehen, weil ihnen das alles zu viel ist, ich verstehe das auch, ne? Da Krieg und da Trump und hier und da, das ist denen alles zu viel und die ziehen sich zurück in ihre Fußballbubble. Und das merken die anderen auch und die werden ihre Themen dorthin transferieren. Das heißt, ich glaube, es braucht sogar einen deutlich politischeren Fußball als bisher.
Mein Takeaway von der komischen WM-Auslosung war eher, dass ich nicht will, dass der Fußball noch weiter durchzogen wird von diesen ganzen Larifari-Showbiz-Akteuren, die da ständig auf der Bühne rumhopsen, weil nämlich, das ist ja das Interessante, auf der einen Seite hast du irgendwie Gianni Infantino, der derart tief in Trump eingedrungen ist als
Anlauf das, statt Gleitcreme.
Ich wollte, dass er notoperativ entfernt werden musste nach der WM-Auslosung. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie solche Grußonkels oder eben irgendwelche Streamer wahrscheinlich dann während der WM, die dann versuchen, das wieder auf so eine komische, so lapidare Ebene runterzubrechen, dass das ja alles ganz, ganz easy und nett ist und Tom Brady, hallo und irgendwie I show speed, hey und so weiter. Und das ist nämlich das Problem. Also die FIFA macht es ja sehr, sehr schlau. Ne? Auf der einen Seite hochpolitisch, auf der anderen Seite tun sie so, als wären sie irgendwie eine Trash-TV-Sendung im Nachmittagsprogramm und versuchen das Ganze dadurch wieder so ein bisschen für den Einfachen wahrscheinlich zu entkräften. Aber entsprechend, das eine sollte weg und das andere, da muss eben auch der Fußball eigentlich, also da müssen dann Akteure im Fußball, das wäre dann eigentlich DFB, ne, und irgendwie, weiß nicht, französischer Nationalverband und so weiter, English FA. Normalerweise müssten eigentlich einige Akteure eher mal der FIFA ein bisschen gegens Bein treten für die Art und Weise, wie man mittlerweile ja komplett buckelt vor Head of States. Also es war ja schon, in Katar war es ja extrem, da konntest du noch denken, okay, ist eine Diktatur, die haben jetzt einmal, oder ein Regime, die haben jetzt einmal die WM dort, da müssen sie irgendwie ein bisschen buckeln, aber jetzt wird ja immer extremer. Also es nimmt ja nicht ab, sondern es wird extremer. Und es wird wahrscheinlich bei den nächsten
Weltmeistern. Wir finden jetzt schon FIFA-Friedenspreise für solche Leute.
Das ist, ey, ich kann es wirklich, das ist alles so Slapstick, ne? Das, also ich ertrage das wirklich nicht mehr. Ja eben,
aber ich glaube, Kai, ich glaube wir auch nicht. Und ich finde, du hast einfach den falschen Schluss daraus gezogen. Weil eigentlich müsste man sagen, nee, Moment mal, wir überlassen euch diese Bühne nicht. Das gehört nämlich uns. Und du hast daraus gezogen, lass uns mal den Fußball nicht so überhöhen.
Ich weiß, weil
mich nervt also, das alles.
Ich habe das ja auch gebracht, um mal ein bisschen hier Kontroverse reinzubringen. Und also ich verstehe auch, wir wollen ja auch die Plattform Fußball also schon gar nicht den Rechten überlassen. Also das ist völlig klar. Aber also ich bin da schon, ich verstehe natürlich dich, Tommy, aber ich bin wirklich müde, muss ich auch sagen, was irgendwie das, also auch die Leute, die sich irgendwie immer berufen fühlen, um dann irgendwie sich zu empören, was irgendwie ein Gianni Infantino bei der Auslosung macht, ist irgendwie wirklich irgendjemand auf LinkedIn, nur um irgendwie gratis Applaus abzugreifen, kritisiert dann irgendwie die FIFA und du denkst, hey Bruder, ey, also was soll denn das? Also was? Als ob das irgendwas erreichen soll. Du willst doch einfach hier nur gratis Applaus für deine Personal Brand auf die billigste Art und Weise. Boah, ey, nutz doch deine Zeit für was Sinnvolles.
Das ist ein Social-Media-Thema 2023 bis 2035 wahrscheinlich. Der Kern ist aber der gleiche, denn diese Müdigkeit, die du beschreibst, das einfach, ich gucke mir das an, bin fasses und denke mir, das kann doch alles nicht wahr sein, lass doch einfach wieder Fußball spielen, aber dazu gehört auch alles andere drumherum, weil es wird dir alles so ein kleines bisschen kaputt gemacht. Und das finde ich halt schon schade.
Ich und auf der anderen krass. Seite kann ich nochmal kurz auf die WM-Auslosung eingehen. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Fußball sich nicht so wichtig nehmen soll. Ich gehe nochmal auf die Bühne ein. Da standen dann Wayne Gretzky, Tom Brady und irgendwelche Leute da. Also ich fand ja Wayne Gretzky super, als er 86 WM-Torschützenkönig wurde in Mexiko damals. Ich meine, da standen ja gar keine Fußballer auf der Bühne. Also für mich war das eher so das Zeichen, also der Fußball ist noch da, aber wir wollen eigentlich gerade jetzt in Nordamerika das Ding so weit wie... Es geht eigentlich gar nicht mehr um Fußball. Es geht einfach noch da
ein Großsport-Event. Weißt du, wer im 2006er Spot von Deutschland drin war? Also neben Fußball? Karl Lagerfeld. Geiler. Ja, okay.
Das finde ich wieder gut. Karl Lagerfeld, OG. Ja okay. Ne? OG, also Respekt. Also.
Geiler Auftritt, auf jeden
eben,
Fall.
Aber das fände ich wieder cool, ne? Also wenn sie jetzt irgendwie einen aus den USA, irgendwie, wenn dann Tarantino da aufgetreten wäre, okay, das wäre in Ordnung gewesen, aber es ja, waren dann irgendwie
okay,
so
ich weiß, was du meinst.
Sportler aus anderen Sportarten, nach dem Motto, geht's hier eigentlich noch um Fußball oder was geht's hier gerade?
Also aber, wir schließen, Tommy hat den letzten Take.
Bevor du das wieder gleich schließt, weil das ist natürlich ein hochspannendes Thema. Ich habe nämlich auch in irgendeinem Podcast, ich erinnere nicht mehr welchem, wurde auch darüber gesprochen. Und dann wurde so gesagt, naja, und diese Auslosung haben wir ja gesehen, lass uns gar nicht drüber reden. So. Und das finde ich ist ein falsches Signal, weil ich glaube, wir stumpfen ja derart ab, ne? Genau wie du auch vorhin meintest, Wortfindungsstörung.
Zwar nichts, ne?
Was ist jetzt denn hier los? Meine Güte. Und ich glaube, es ist genau der falsche Reflex, dann zu sagen, komm, wir gehen jetzt zum nächsten Thema über, sondern eigentlich müssten wir uns darüber empören bis zum geht nicht mehr. Wir ja, Kai, dir kann ich einfach nur empfehlen, für 2026 sich bei LinkedIn abzumelden. Das scheint eher das Problem zu sein.
Guter Take.
Also eigentlich wir gehen jetzt wir zum nächsten empören. Thema über und Tommy macht die zweite Runde. Wir sind übrigens ja. Jetzt bei Nummer 7, also Hälfte haben wir.
Ja, also ich habe einen Take, der ist so halb aktuell, weil ihr erinnert euch und die da draußen wissen es sicherlich auch, wenn wer uns hört, der ist quasi bewandert im Business. Es geht ja gerade quasi um die Neugründung der Fußballliga der Frauen, ja, wo es ein bisschen darum geht, so macht da jetzt der DFB mit oder machen die es eben, also ich glaube, der wird es dann am Ende machen, aber da gab es jetzt sozusagen schon mal den Vorstoß, da es ja ein Joint Venture werden soll, dass sich die Liga selbst erstmal organisiert. So, mein Wunsch an 2026 wäre, dass das eben nicht mit dem DFB gemacht wird und dass sich dort eine gänzlich neue, mit gänzlich neuen handelnden Personen Organisation gründet, die vielleicht einfach auch mal alles ein bisschen anders macht, als wir es jetzt gerade bei den Männern machen und wo wir natürlich auch hier und da schon festgestellt haben, wir sind einige Dinge da sehr leid. Ich fände, es wäre so ein schönes Experiment und ein schöner Fresh Start. Würde mir wünschen, dass sie sich ihre Autonomie beibehalten.
Ich glaube, das hat heute stattgefunden. Also wenn ich richtig informiert bin, war heute Gründungstag des Frauenfußball Bundesliga-Liga-Verbandes ohne DFB.
Nein, da genau, ist aber zu hoffen, ich glaube, technisch ist es ja die Voraussetzung, um mit dem DFB noch ein Joint Venture einzugehen.
Ja, okay,
das war aber auch so komisch, oder? Fandet ihr nicht? Also die haben diese Gründung da vorangeschoben und dann so die Message war ohne DFB und der DFB sagt dann wiederum, na, wir wollten da ja nie dabei sein, sondern es soll ja dann so ein Joint Venture zwischen diesem Liga-Verband und uns geben.
Ja, das war PR. Da ging es darum.
Ich wollte gerade sagen, also entweder, PR, ja. Ich fand DFBs Meinung war wahrscheinlich so, you can't fire me. Ich kündige.
Ja. Schön, dass ihr das gegründet habt. Ohne uns, wir sind weiter dabei.
Genau. Nee, wir wollten nie dabei. Nee, ist anders. Weißt du, wenn du landest bei irgendeiner nicht und dann sagst du, nee, ich habe nie Interesse gehabt.
Ja, genau.
Das war ja, super. Also ich bin da aber auch interessiert und guck da mal hin, wie sich das entwickelt. Also faktisch du wirst ja eh irgendeine Art von Kooperation mit dem DFB brauchen. Konstantin, du weißt wahrscheinlich am besten, punkto Schiedsrichterwesen etc. Es gibt immer Sachen, die beim DFB liegen, die du auch als Ligaverband in Anspruch nehmen möchtest. Du wirst, das war, so ist mein Read irgendwie, der Hauptgrund, warum man den DFB dabei haben möchte, ist halt schon die Subvention. Der DFB hatte ja, glaube ich, auch 100 Millionen in Aussicht gestellt.
Die aber eben viel weniger, also wenn man es mal runterbricht auf den einzelnen Verein, ist das nichts. Ne? Das ist
2 Millionen das stimmt. Pro Saison, glaube ich, oder so. Ne?
Ja, das war ja, so wenig.
Aber also kann man jetzt sagen, das ist wenig, aber in Summe musst du die jetzt ja trotzdem in irgendeiner Form covern. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass die Vereine 700 Millionen selber investieren wollen. Also das sind immer so große Zahlen. Also ich bin mir nicht sicher, was die da irgendwie alles reinrechnen. Auch die Personalkosten für die Spielerinnen. Also dass jemand jetzt, also ich halte es für sehr ausgeschlossen, dass die...
Das ist ja
nicht
so ein Batzen, erfahrungsgemäß beim Fußball der Frauen.
Genau,
der größte Posten.
Das ist auch ein guter Tag. Aber also dass der wird mit Sicherheit jetzt keine 700 Millionen Fresh Money irgendwie hingelegt, um jetzt irgendwie das Produkt Frauenfußball-Bundesliga auf das nächste Plateau zu heben. Das
okay,
kann
warte,
ich mir nicht vorstellen.
Okay, ich korrigiere mich ganz kurz. Wir machen jetzt mal richtig wilder Kapitalismus-Westen. Das Experiment wird jetzt noch ein bisschen größer. Wir sagen, die gründen sich ohne DFB und es gibt kein 50 plus 1.
Ja, ja.
Das ist, auch, das ist ja so ein bisschen das Victoria Berlin Ding, ne? Das ist, also, dass man eigentlich so ein bisschen da weggehen möchte und mehr Venture Capital reinbringen. Auch wenn jetzt Victoria Berlin das nicht komplett durchziehen möchte, aber das ist ja so der Anfang. Wobei es natürlich dann komisch wird, weil du hast da auf der einen Seite irgendwie Bahn München, Eintracht Frankfurt, die dann sagen, also 50 plus 1 muss es, oder Bahn München vielleicht nicht, aber so Eintracht Frankfurt, also 50 plus 1 muss es schon geben. Bei unserem Frauenteam machen wir das aber nicht. Das verkaufen wir dann an irgendwie Paramount Plus.
Nein, ey, ich finde den Take total valide. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern, was halt Investoren machen können mit Frauenfußballvereinen. Also siehe Mercury 13 oder halt auch, wie heißen die, Angel City. Ja, genau. Wie cool du dann halt auch irgendwie ein Produkt kreieren kannst, wie stabil dann halt auch irgendwie die Gehaltszahlungen für Profifußballerinnen sind, ne? Also wenn du in Deutschland eine kompetitive Frauenfußball-Bundesliga haben willst und die halt auch weiterentwickeln möchtest, auch in Relation zum Männerfußball, ist Auflösung von 50 plus 1, finde ich, einen totalen nachvollziehbaren Hebel, weil es gibt einfach viel Geld im Moment im Markt, was gerne in den Frauenfußball möchte, aber halt nur, wenn Investoren halt auch das in irgendeiner Form selber kontrollieren können und das nicht in die Hände vom e.V. liegen.
Du brauchst am Ende des Tages auch viel Kapital erstmal, weil wenn wir ehrlich sind, ich meine die Frauen-Bundesliga, also jetzt bis auf die paar Highlights-Spiele kommen wenig ZuschauerInnen und zugleich eigentlich dann spielt man teilweise in kleinen Stadien, also es bräuchte eigentlich auch neue Stadien hier und da, ne, wenn man auch sich abtrennt dann von den anderen Vereinen. Und also bräuchte ich schon jede Menge Kapital, weil aktuell ist es so gefühlt, Frauen-Bundesliga, also die meisten Spiele sind in diesen kleinen Amateurstadien und es kommen 3000 Leute. Ah, das ist leider immer noch die Realität. Also muss man eigentlich viel mehr rein investieren, um da so einen Breakaway-Point zu schaffen.
Ich stelle mir aber trotzdem vor, Tommy, der ja auch quasi bestimmt, ich weiß auf wessen Seite der bei dem Investorenthema war, also wenn wir jetzt den Vorschlag bei Hertha BSC machen würden, okay, also in dem Frauenbereich lassen wir 50 plus 1 fallen, ich bin mir nicht sicher, ob die Ersten dann auch sagen würden, hey, das ist die erste rote Linie, die gerissen wird, der Vorbote, dass das bei den Männern irgendwann auch passiert.
Ne, ich glaube, die Krux also, an dem Thema ist tatsächlich das natürlich, und dem könntest du dann übrigens automatisch entgegenwirken. Aktuell alle Vereine, die erfolgreich sind im Fußball der Frauen, natürlich die Ableger der Männervereine sind und die subventioniert werden von den Männervereinen. Ne? Also der letzte große Verein, ja. Turbine Potsdam, ist jetzt quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.
Ja, SGS Essen, ne?
Ja, okay. Und SGS, genau, die sind jetzt immer noch im Pokal, glaube ich, im Viertelfinale. So.
Und in der ersten Liga.
Ja. Will nur sagen, da gibt es dann halt noch einen. Okay. Ja. Und die anderen werden so mitgezogen. Und dem könntest du natürlich entgegenwirken. Ich glaube, dass mit der neuen Liga plus Investoren würde wahrscheinlich nur funktionieren, wenn du die Ableger der Männervereine ausklammerst. Ja? Ja. Das wäre natürlich scheiße dann für die Fans und ja, irgendwie doof, ist noch nicht zu Ende gedacht. Weil du hast natürlich völlig recht. Also das kriegst du nicht durch an der Basis. Vor allem, weil, glaube ich, die Frauen in der Regel auch noch beim e.V. angehangen sind und gar nicht in der GmbH KKG. Und damit ist das Thema dann auch durch. Ja.
Ja. Alright.
Wie stehst du denn dazu? Das tut dir nichts zur Sache. Darum geht's nicht.
Nico hat keine Meinung einfach.
Nee, ehrlicherweise habt ihr alles dazu gesagt. Ich finde ja auch, dass hier ein riesengroßes Potenzial im Frauenfußball besteht, dass man anders denken muss. Und in meinen Augen gehört auch wahrscheinlich genau der Schritt dazu. Zumal es genug Erfahrungswerte gibt, die verhindern können, dass das böse Damoklesschwert von ohne 50 plus 1 geht alles den Bach runter hier nicht passieren kann. Ich glaube, jeder Schritt, der das gerade größer macht, hilft.
Ja. Damit machen wir den Take zu und wir gehen zu Nummer 8 und zu Konstantins zweitem Take oder zweiten Wunsch an 2026?
Jawohl, ich will eine weitere Reform einführen. Nach der dritten,
die vierte Liga.
Die vierte Liga muss jetzt eindeutig eingleisig sein in Deutschland. Nee, und zwar jetzt geht es um internationalen Fußball. Also, ich wünsche mir für 2026 Abschaffung Conference League erstmal. Weil die Conference League, wenn ich auf irgendeine Webseite gehe wie Who Scored oder so, dann ist die ja nicht mehr aufgelistet. Man muss sogar die Unterseiten aufsuchen, damit man die Conference League findet. Für mich irgendwie ein komischer Wettbewerb, dann lieber die Europa League aufwerten. Und zum anderen, bitte altes Format Champions League. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass es jetzt Champions League Liga-Phasenspiele gibt, die hochklassig sind. Und da hat vor kurzem mal ein Kollege von der BBC gesagt, sehr treffend, er ist eigentlich scheißegal, wer da gewinnt. Weil die kommen eh alle weiter. Who cares? Die brauchen da, um was geht's überhaupt? So nach dem Motto. Ich lieber altes Format, das war High Stakes mehr bei diesen ganzen Vorrundenspielen. Jetzt haben wir 8 Vorrundenspiele und gefühlt bei der Hälfte geht's um gar nichts. Und irgendwie heute hat Manchester City gegen Real Madrid gewonnen. Gut, das hat vielleicht eine Auswirkung auf Xabi Alonso's Jobzukunft. Aber ansonsten hat es irgendwie keinerlei Auswirkung auf irgendwas. Die beide kommen ja eh unter die Top 10. Ist ja scheißegal, wie die gespielt haben. Also altes Champions League Format. Abschaffung Conference League, alle nationalen Meister bitte in der kleineren Nationen alle in die Europa League rein. Meinetwegen weniger europäische Teilnehmer aus den großen Ligen, dann spielen eben Mainz und Freiburg nicht mehr international. So what? Also ganz ehrlich, sind das internationale Vereine oder sind die eigentlich besser aufgehoben, national zu spielen? Ich meine, bei Mainz ist es eh Kacke am Dampfen. Muss ich dann noch international spielen? Nein. Reicht, wenn die großen Clubs da vertreten sind. Bisschen wie früher. Weniger internationale Teilnehmer insgesamt. Die nationalen Meister in der Europa League. Weniger Spiele in der Champions League. Back to the roots. Und dann macht es auch mal wieder Spaß, mittwochs mal ein bisschen Europapokal anzuschauen. Und wir sollten häufiger noch das Wort Europapokal wieder einführen. Ich finde 2026, auch da back to the roots, ich finde das Wort Europapokal sollte wieder häufiger fallen. Das klingt einfach noch nach ehrlichem Fußball. Die Eurofighter. Weißt du, wir sollten wieder mal, also Schalke kommt ja dann auch bald in die Champions League, wenn es so weitergeht mit Muslic. Und entsprechend. Nee, aber also es ist jetzt irgendwie zu viel geworden und es ist irgendwie komisch geworden und es gibt auch zu viele Champions League Spiele. Also das ist auch so ein Thema. Das einzelne Champions League Spiel ist irgendwie nichts mehr wert.
Dann noch schön 6 Wochen WM. Das ist mir tatsächlich erst heute aufgefallen, dass das ganze Turnier ja nicht nur 48 Teams, sondern auch 2 Wochen länger geht. Also ist nur eine Side Note, aber ich hoffe, ich hijacke jetzt nicht deinen Take, aber ich hatte tatsächlich einen ähnlichen. Ey, es ist einfach alles zu viel, ne?
Ja.
Also, wer soll denn das alles noch irgendwie gucken? Ich gucke sowieso keine Champions League mehr. Ich glaube, es wird wirklich die erste WM, wo ich kann das alles nicht mehr gucken.
Und ab einem gewissen Punkt ist vielleicht auch, weil man ja immer sagt, Content ist King. Ja, das kann schon sein, aber der Content, die Produktion vom Content kostet ja auch Geld. Und es kommt irgendwann der Punkt im Profifußball, wo die Produktionskosten und der Aufwand, den man betreibt, um diese Spiele zu produzieren, wenn dann Panama gegen sonst wen spielt oder wenn dann eben Paphos gegen Karabakh spielen, ab einem gewissen Punkt rechnet sich das einfach nicht mehr. Also, sorry,
ist mal. Konstantin, ja schon klar, dass du deinen eigenen Job damit so ein kleines bisschen behinderst. Ne?
Weil ich meine, Karabakh gegen Paphos ist nichts für mich. Für mich ist nur Manchester United gegen Arsenal ist für mich dann.
Also, aber du musst ja erstmal reinkommen in das ganze
ist die Messlatte. Konstrukt.
Das ist die und so eine Champions League mit 128 Vereinen würde auf jeden Fall ja den Einstieg erleichtern auf einen der schönen Plätze.
Das ist, weißt du.
Aber macht euch diese Tabelle nicht auch kirre in der Champions League, wenn da irgendwie so Bayer Leverkusen ist auf Platz 29? Das ist
Jungs,
doch.
Ihr macht das falsch. Ich gebe euch jetzt mal ein Lifehack, was Champions League angeht. Ihr macht das jetzt ab jetzt gucken. so, wie ich das mache. Und dann wird es euch nämlich plötzlich gefallen, denn ich würde dir bei allem zustimmen, außer bei der Champions League. Ich finde, das muss unbedingt so bleiben, wie es jetzt ist. Ich setze mich null damit auseinander, wer in dieser Tabelle ist. Sondern lass mich einfach überraschen und es ist wie so ein Bingo alle 2 Wochen, dass du plötzlich so geile Spiele einfach hast. Ich hab nicht gewusst, wer gestern spielt, ich habe nicht gewusst, wer heute spielt. Ich gucke dann so auf Kicker abends und denk so, oha, wie geil ist das denn? Jetzt spielt der, jetzt spielt Barca gegen Frankfurt, wie geil ist das denn? Ja, gucke ich mir doch an, mega. So, ne? Dann ich lass mich jedes Mal überraschen, bin jedes Mal positiv auch überrascht und so kann man es dann genießen. Was das für die Tabelle bedeutet, ist mir völlig Latte. Ich sehe einfach nur so geile Partien.
Also Tommy ist derjenige, der stellt sich einfach 12 Uhr Mitternacht vor seinen Lieblingsclub, ohne zu wissen, welche Acts drin sind, geht einfach rein und er hofft, dass er das richtige Outfit anhat.
Ja, und das ist ja, ja auch ehrlicherweise das, was wieder so ein kleines bisschen Leben in die Sache bringt. Denn Tommy, ich bin genau auf dem gleichen Level. So, Tabelle ist mir egal. Es war mir ja vorher auch schon in der Gruppenphase egal, weil das alles so konstatiert wurde.
Voll.
Am Ende gehen eh die gleichen Mannschaften durch.
Aber guter Punkt, Nico. Als ob du immer wusstest, Konstantin, wer in Gruppe F gerade Dritter oder Zweiter ist. Weißt du, das wusstest du doch auch nicht. Wir haben es jetzt einfach nur nicht nebeneinander gestellt. Nee, das war aber,
da ging es um was. Wenn du da als, weiß ich,
geht's
irgendwie.
Jetzt auch.
Jetzt geht es um fast gar nichts. Also, dass Real Madrid heute zu Hause verloren hat gegen Manchester City. Wie gesagt, das hat eventuell dann Probleme erzeugt, das für Xabi Alonso, der kurz vorm Aus steht. Aber jetzt mal rein auf Real Madrid als Verein, hat das 0,0 Auswirkungen. Die gehen jetzt abends schlafen und die interessiert das am nächsten Morgen nicht, dass die verloren haben, weil es keinerlei Auswirkungen hat auf ihr Weiterkommen ins 16. Achtelfinale.
Ja, aber das hat doch jetzt ein Vorrundenspiel gegen XY auch nicht.
Doch, weil wenn du in der Vierergruppe zwei Niederlagen hast, bist du kurz vorm Ausscheiden.
Ah, dann spielst du aber deine beiden Spiele, die Real Madrid dann hat, heim und auswärts gegen Rosenborg Trondheim und dann ziehst du eine Runde weiter. Das war in 98 von 100 Fällen so.
Es gab haufenweise prominente Vereine, die ein Dritter geworden sind, plötzlich in der Europa League spielen mussten, weil es damals den Abstiegsmodus gab. Es ist immer wieder mal passiert, dass Vereine durchgefallen sind in diesen Vierergruppen, weil zwei dumme Niederlagen und plötzlich, ups.
Einfach nicht so ernst nehmen und die tollen Partien genießen. So,
das mache ich aber härter immer. Ich nehme jetzt nicht alles so ernst, diese ganzen Aufstiegshoffnungen.
Genau, und verlieren sie gegen tollen Partien. Ja.
Das war doch ein wunderbares Schlusswort für unsere zweite Runde. So, wir gehen ins Finale. Also Take Nummer 9. Nico, also sieh dich vor, du hast nur noch ein Torpedo.
Meine Takes sind nämlich schon ein bisschen weg. Setz mich mal hin.
Sehr gut, dann übernehme ich mal... Mein Take, und das ist jetzt wirklich ein Appell an den DFL, was aufhören muss, ist, dass Schiedsrichter über Lautsprecheranlagen Entscheidungen erklären. Wie im Sinne, kennt ihr das? Der guckt auf den VAR und dann schaltet er irgendwie sein Mic an. Ich habe noch nicht mal gecheckt, also wann man das jetzt immer macht. Es gibt irgendwie so, glaube ich, bestimmte Spiele und dann gibt es natürlich bestimmte Situationen. Das steht vorher fest, wann das gemacht werden muss. Aber mich macht das wahnsinnig, wenn ich einen Schiri sehe, der dann irgendwie dem Stadion erklärt, in so einem Behördensprech, warum er sich entschieden
hat. Nach Ansicht der Bilder.
Das ist so krass. Ich kann das nicht. Also.
Der torerzielende Spieler hat sich im strafbaren Abseits befunden. Tor zählt nicht. Das ist so geil.
Also man kann das natürlich witzig finden, aber ey, wo soll denn das doch hinführen? Ey?
Vor allem, sie lesen ja einfach nur vor, was vorher auf der Leinwand stand da oben. Ja, genau. Vielen Dank.
Ja, aber irgendwie komme ich ja aus dem amerikanischen Sport und ich finde schon, dass diese ganzen Systeme in Deutschland irgendwie noch, das wird noch nicht gut gemacht. So, die Idee dessen ist ja trotzdem nicht schlecht. Es wirkt so ein bisschen unbeholfen. Wahrscheinlich, weil es auch nicht so gut gelernt ist. Aber ich habe ja die Parallele Sonntag 19 Uhr, wenn ich NFL gucke, da fühlt es sich halt einfach ein kleines bisschen anders an, wenn die das machen.
Aber was ist der große Unterschied zur NFL? Bei der NFL sagt der Schiri, Holding, Offense, Number 69.
Number 26.
Genau. Number 69, 10 Yards Penalty. Also die sagen doch ganz, die machen so in Bullet Points, sagen die das. Und die deutschen Schiedsrichter, die dann vielleicht noch von Beruf Rechtsanwalt sind oder sowas, die müssen ja da immer so einen Text vorlesen gefühlt oder müssen sie an den Text, die im Kopf haben. Und deshalb ist das so unbeholfen. Es gibt ja die Schiri-Schulung für die einzelnen Sender. Die gab es auch dieses Jahr wieder und da habe ich sogar mal nachgefragt und habe gefragt, wie das so ist und da wurde auch mehr oder weniger gesagt vom Lehrwart, ja, es gibt natürlich Schiris, die sind rhetorisch ganz gut und es gibt Schiris, die sind rhetorisch nicht so ganz gut. Dann gibt es noch Schiris, die haben übelst, also die versteht man ganz schlecht und das finde ich eben auch so witzig, aber ich glaube, das Problem ist, das müsste eben so ein bisschen zackiger sein, weil es einfach so irgendwie Abseitsposition 17, deshalb Freistoß und dann so nach dem Motto, leck mich am Arsch, ich muss das jetzt nicht jedem erklären. Das finde ich besser. Oder man soll es weglassen. Übrigens auch die Mikrofonqualität war jetzt zuweilen auch wieder relativ problematisch bei manchen Spielen. Ne? Das war auch irgendwie.
Ja.
Das ist auch wieder so ein Thema.
Kai, es ist ein relativ unkontroverses Thema, deswegen mache ich mit meinem weiter und es schließt an. Deswegen nur. Ja. Mein dritter Take für 2026 ist, ich bete den Fußballgott an und die DFL und den DFB und wen man auch anbeten muss, bitte führt Profi-Schiedsrichter ein. Hauptberufliche Schiedsrichter, die tatsächlich mit dem Niveau, was auf dem Platz stattfindet, auch mithalten können. Es ist meines Erachtens, und ich gucke mir viel Zweitliga-Fußball an, da ist es teilweise noch drastischer als in der ersten. Das Niveau unserer Schiedsrichter ist unter aller Sau, wirklich. Es ist einfach nur schlecht, es muss sich niemand rechtfertigen. Danach jeder Scheißtrainer muss sich danach auf eine PK setzen und erklären, warum er den eingewechselt und den ausgewechselt hat, warum er die Taktik gewählt hat oder was auch immer. Jeder Spieler muss danach am Mikro stehen und sagen, warum er da den gefoult hat. Der Einzige, der überhaupt nichts machen muss, ist der Schiedsrichter, der 4 katastrophale Fehlentscheidungen trotz VAR getroffen hat oder sich gar nicht erst irgendwas anguckt, dann noch irgendwie die Spieler von oben herab behandelt. Bitte besorgt endlich hauptberufliche Schiedsrichter, die auch können, was sie da machen und tatsächlich auch daran gemessen werden, was sie machen. So.
Aber also, was ist die Kritik daran, dass sie nicht hauptberuflich sind, dass sie Parallelberufe haben, wo sie noch Zeit aufwenden und die geht ihnen ab für das Wochenende zu trainieren? Oder wo siehst du das Problem?
Ja, genau, also ein bisschen analog zu einem Fußballer. Also wenn der nur zweimal die Woche trainiert oder einmal die Woche und nur am Wochenende dann mal kurz zum Spiel fährt. Klar, also wenn jeder...
Die ist aber schon klar, dass das bedeuten würde, dass Schiedsrichter mehr Zeit hätten, privat sich miteinander zu treffen und aus Langeweile entweder nur die ganze Zeit zu saufen oder Call of Duty Warzone zu spielen.
Also ich meine, die Frage ist ja, wie würde dann so ein Schiri trainieren, ne? Also macht er dann quasi Jugendspiele unter der Woche
Oder er macht, nach Ansicht der Bilder, war das ganz großer Quatsch.
Nein, also... Kai, ich meine, die Frage ist natürlich berechtigt, aber ein hauptberuflicher Schiedsrichter hat erstmal vom Grundsatz her, natürlich muss man dem auch genug zahlen, dass er davon leben kann, ja, dass er sein, ja, all sein berufliches...
Nagel am Hunger tut, das muss man ja schon sagen.
Ja gut, aber, na Moment, also ja...
Ja gut, aber der Anreiz zum Beispiel...
Du hast deine Wochenenden, ja. Du kannst ja auch nur so und so viele Spiele machen pro Woche, so, und dann bist du weg von Familie, lässt dich nochmal von der ganzen Nation anschreien, also reich werden die jetzt damit nicht im Sinne von, dass sie ausgesorgt haben. Ne? Ich glaube, die kriegen schon ordentlich Kohle dafür, stimmt. Aber was natürlich, du hast natürlich einen anderen Hebel, wenn du ein hauptberuflicher Schiedsrichter bist und dich von Montag bis Montag damit auseinandersetzt, viel mehr pfeifst, viel mehr auch mit deinen Fehlentscheidungen auseinandersetzt und vor allem auch so accountable gehalten werden kannst. So, ne? Also du hast ja dann einen Arbeitgeber, der einfach sagt, Digga, das reicht halt nicht, was du hier machst, und dann bist du halt irgendwann raus. So, ja, oder da musst du dich verbessern oder was auch immer.
Aber das wäre so die Hoffnung, dass es das jetzt schon gibt, ne? Also vielleicht in mehr Konsequenz, das verstehe ich schon, und es hängt dann auch mehr dran und das Leistungsprinzip wäre noch stärker, kann sein. Aber also diese Accountability, zumindest intern beim DFB-Schiedsrichterwesen, da wäre meine Hoffnung, dass es die jetzt schon gibt. Ich habe übrigens gerade mal gegoogelt, was ein Schiri verdient. Jährliches Grundgehalt von 60.000 bis 80.000.
Ja, habe ich auch mal gesehen.
Und dann nochmal 5.000 bis 6.000 Euro pro Spiel, was zu einem Gesamtverdienst von immer über 100.000 oder bis zu 200.000 mit Top-Referees führt. Also deshalb, ich pflichte dir bei, dass, also wobei das ist auch gefühlt irgendwie so, in den letzten Jahren hat das zugenommen, dass man das Gefühl hat, dass die Schiri-Leistung schlechter wird, wo ich manchmal denke, vielleicht korreliert das auch mit dem VAR und dass die Komplexität irgendwie einfach dadurch zu groß geworden ist, dass die Entscheidungen immer schlechter werden. Aber Fakt ist, ich nehme auch wahr, oder es nehmen ja alle wahr, dass die Leistung gefühlt runtergegangen ist und es mehr Fehlentscheidungen gibt. Ne?
Was aber vielleicht auch damit zu tun hat, ne, dass einfach durch die Fernsehbilder du mittlerweile jede Fehlentscheidung komplett auseinanderfliegen kannst.
Ja, genau. Also deshalb frage ich mich so ein bisschen, ist dieses, also dass die Profis wären, ja, sie hätten mehr Zeit, stimmt. Aber sind wir nicht durch diese Superzeitlupen, durch dieses Brennglas, haben wir das nicht eigentlich fast unmöglich gemacht, dass die irgendwie gut aussehen?
Also ich finde, dafür machen sie es relativ häufig schlecht, insofern als dass sie sich Situationen gar nicht angucken und dann teilweise auch Situationen sehen. Also wo ich dann immer noch so denke, also jetzt mal kurz mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ja. Was ich ja wirklich teilweise schwierig finde, ich weiß, ich überhöhe mich selbst manchmal und überschätze mich, aber ich kann dir immer, in 9 von 10 Fällen, wenn ich im Fernsehen, sogar im Stadion eine Szene sehe, kann ich dir sagen, Abseits, Foul oder sonst was, wofür die 4 Minuten brauchen. Ja, wir reden jetzt nicht von dem Millimeter, bla bla bla, so, sondern wo ich so denke, Wie kann das sein? Also das ist doch, ich verstehe deine Nachfrage, Kai, weil du natürlich sagst, ist das der Hebel? Ist eigentlich der Hebel, dass sie Profis werden oder ist der Hebel, dass sie vielleicht einfach besser werden? Und dann ist mir auch egal, ob sie es nebenberuflich machen. Meine Hoffnung wäre, dass das Profitum der Hebel ist. Ja, also aber in erster Linie geht es mir ums Ergebnis, nämlich, dass wir bessere Schiedsrichter bekommen. Denn das hat halt einfach einen riesen Impact. Und das kann auch wirklich dieses eine Spiel manchmal sein, was auch eine Saison rumreißt, wo du halt die bessere Mannschaft warst und dann kriegst du halt dieses eine scheiß Tor nicht oder einen Elfmeter. Ne? Also das ist mir zu schlecht einfach. Und ich möchte in dem Zusammenhang, dann lass sie nicht Profis werden, dann sollen sie zumindest auf der Spieltags-PK danach neben den Trainern auch sitzen und sich rechtfertigen für ihre Entscheidung. Hm. So.
Okay. So. Nico, du bist doch im Parking Lot. Also.
Ja, ich hab mir ja so hier Notizen gemacht und ich finde die alle nicht so stark dafür, um jetzt den goldenen Abschluss hier zu machen.
Den hat auch Herr Eigner. Also
Fußball 2026, deswegen grübel ich noch so gerade ein bisschen, was mir noch fehlt in diesem Konst, weil wir ziemlich viel von dem von gesprochen haben.
Du hast also deine drei Schüsse schon gehabt, Nico, ne? Oder nicht?
Wie bitte?
Hast du nicht zwei, schon? Herrlich. Ah, du hast zwei, okay, sorry.
Mein dritter fehlt noch und der ist ein bisschen abgedeckt von allem, was wir gesagt haben. Bei mir war der VAR ein Thema, aber den brauche ich jetzt nicht nochmal wieder neu aufzumachen, wenn wir einen Schiedsrichter haben. Ich kann den aber nehmen, wenn ihr wollt, weil das ist nämlich das, was mich noch am meisten umtreibt, auch aus so ein paar Gesprächen in letzter Zeit. Ein guter Bekannter von mir hat mir nämlich offenbart, was ich nicht wusste, dass er technisch am VAR mitarbeitet, also Stichwort an der Technik in einem Stadion und deshalb den kompletten Funk mithört an so einem ganz normalen Spieltag und dann von ihm auch so das Gefühl kam von, ey, wäre schon irgendwie geiler, wenn man das alles mitkriegen würde. Und das ist am Ende mein Wunsch für 2026. Nicht nur einmal eine Schiri-Doku, wo wir ein paar Minuten davon aus einem Spezialspiel sehen, sondern insgesamt stellt es euch vor, Live-Fußball und du packst dir nicht den Kommentator, sondern die Schiri-Kommunikation aufs Ohr fürs Spiel.
Wäre natürlich schade, wahrscheinlich, weil die Schiris würden da nicht mehr ganz so reden, wie sie es normalerweise tun, weil was da an Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern abgeht, das glaubt man nämlich teilweise gar nicht, wenn ihr sagt, da gibt es ja auch so Kommunikation, so, fuck, hast du das gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Hast du es gesehen? Nein, ich hab's auch nicht gesehen. Das ist richtig geil.
Genau das, weil ich glaube, das Problem, das wir mit dem VAR haben, ist ja, dass er typisch deutsch von außen nach Perfektion ausgerichtet ist, diese aber de facto nicht hat und der menschliche, soziale Faktor dabei verloren geht, weil wir nämlich nur Schiedsrichter hören, die mehr oder minder rumstammeln oder wir alle uns jetzt hier gemeinsam erzählen könnten, welche drei Schiedsrichter finden wir cool und welche finden wir kacke. Aber eigentlich, so, natürlich sind das ja vielleicht auch alles oder die Hälfte arrogante Wichser, was weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es würde mehr menscheln, wenn man denen dabei zuhören könnte, wie du es auf dem Amateurfußball ja auch kannst, wenn sie eventuell erstmal mit einer Situation hadern müssen, inklusive der Findung der Lösung. Ich würde es geil finden. Also Plädoyer. Und wenn ihr es nur mal für einen Spieltag macht, liebe Verantwortliche, aber schaltet einfach einmal den kompletten VAR für jedermann frei zum Zuhören.
Ich habe da noch die abschließende, ich habe eigentlich zwei. Ich habe einen richtigen Wunsch an 2026 und einen.
Ach guck mal, keine Diskussion darüber,
abschließenden. Nö, wir sind alle voll deiner Meinung, Nico, natürlich.
Ich finde das auch, ich habe mir diese Dokus angeguckt, ich finde das immer voll geil.
Vor allen Dingen wird es dann fühlst du es und dann bist du bei denen und dann nimmst du sie und dann verstehst du, Digga, ja okay, deswegen hast du es halt gemacht, Bruder, mach.
Also ich
hätte aber ich will die authentische Kommunikation haben. Passt.
Also dein Take mit das vielleicht auch nur mal für einen Spieltag zu machen, also und nicht pauschal, also den finde ich auch völlig smart, weil du brauchst, glaube ich, nur einmal diesen menschlichen Moment, wo man Schiris nachvollziehen kann und auch den Druck und die Unsicherheit, dass die in Sekundenschnelle halt echt ja wirklich extrem wichtige Entscheidungen treffen müssen und dann auch von häufig 22 mehr oder minder eloquenten Profifußballern vollgelabert werden. Ich glaube, niemand von uns kann sich ansatzweise vorstellen, wie so ein Schiri sich in solchen Situationen fühlen muss und gerade so ein Zugang zu so einem Dialog, der würde total dazu beitragen und ich glaube, wir hätten echt nochmal ein anderes Bild und mehr Hochachtung vor Schiedsrichtern. Das wäre gut. Konstantin, schließ ab.
Ich habe noch zwei ernsthaften zunächst, auch mit Regeln zu tun. Also Änderung 2026 der Abseitsregel, die ja auch schon mal so angedeutet wurde. Sprich, ab sofort gilt, ein Spieler ist nichts, also ein Angreifer ist nicht abseits, wenn er mit einer Körperfaser noch auf Höhe des letzten Verteidigers steht. Würde natürlich entgegen dem, was manchmal diskutiert wird, nicht dazu führen, dass jetzt weniger Pixelentscheidungen mit der Upside-Review-Einrichtung gibt, sondern es würde natürlich weiterhin Pixelentscheidungen geben. Aber es wäre interessant, weil natürlich dann mehr auf offensiven Fußball hingedrängt wird. Also sprich eben, Stürmer steht nicht im Abseits, wenn er mit einem Millimeter, irgendwie mit der Hacke noch einen Millimeter auf Höhe des Verteidigers steht. Würde Offensivfußball ein bisschen fördern und würde natürlich auch dazu führen, dass bei der Umstellung des Ganzen, das wäre jetzt wie wenn Deutschland plötzlich auf Linksverkehr umgestellt werden würde, das wäre erstmal 6 Monate lang komplettes Chaos. Und das wäre irgendwie auch lustig. Die ganzen Verteidigung wüssten nicht mehr, was sie tun sollten, die Stürmer wüssten nicht, was sie tun sollten. Und dieses Chaos möchte ich auch gerne. Weißt du, Fußball ist fast schon zu sehr durchgerechnet. Es wäre witzig, wenn die Abseitsregel geändert wird, weil die ersten paar Monate wären massivs Comedy und auch gutes Entertainment. Das möchten wir ja gerne haben. Seid ihr dafür oder dagegen?
Voll dafür.
Ja, ich habe sogar dafür, noch eine
Zusatzklausel.
Bitte? Sorry. Also, die wäre?
Nee, sagt erstmal ihr, ob ihr auch dafür seid. Ja.
Nico ist dran.
Wieso, gibt es hier eine Reihenfolge?
Ja, ich habe schon gesagt, ich auch, bin
voll
dafür.
Voll dafür, langweilig, weiter, rede.
Nee, ich bin, Konstantin, ich habe mir erst kürzlich am Sonntag im Stadion, als wir übrigens unfortunately gegen Magdeburg verloren haben, habe ich mir die Frage gestellt, wieso gibt es eigentlich Abseits bei Standardsituationen, wo doch jeder die Möglichkeit hat, sich zu positionieren und zu schauen, wo der andere steht, wo du ja nun wirklich keinen Vorteil davon hast oder aber dann nur dann, weil der andere ihn zulässt. Aus dem Spiel heraus, check, aber warum gibt es bei Standardsituationen Abseits, das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Kann man direkt abschaffen.
Wenn ich bei einem Freistoß kein Abseits geben würde, würde dann das angreifende Team einfach einen Fünfer vollstellen eventuell. Ne? Das ist ja dann die Arsenal-Taktik bei Eckbällen. Die Arsenal-Taktik bei Eckbällen ist ja, wir stellen einen Fünfer voll und blockieren dadurch einen Torhüter. Das ist ja die Erfolgsformel von Arsenal bei Eckbällen. Also klar, könnte man machen. Ich meine, wäre auch witzig, bei Einwürfen gibt es ja kein Abseits. Also insofern, warum es gibt es bei Freistößen, ist vielleicht nochmal so eine zusätzliche Sache. Aber wichtig wäre für mich vor allem, wenn es Abseits aus dem Spiel heraus ist, dass eben irgendwie das ein bisschen mehr dahin geht. Wie beim Eishockey auch, wenn ich mit der Kufe noch minimal auf der blauen Linie stehe, bei Eintritt ins vordere Drittel, ist es kein Abseits. Also wir sind uns da relativ einig. Und dann habe ich meinen letzten Wunsch an 2026 ist, dass die DFL erkennt, dass er neue Wege gehen muss und sich dazu entscheidet, als wöchentlichen Podcast und wöchentliche Diskussionsplattform schöner neuer Fußball anheuert, ohne Maulkorb, ohne Zensur. Weißt du, einmal die Woche wird über Bundesliga und zweite Bundesliga frei von der Leber weggesprochen und die PR-Abteilung der DFL muss das dann immer an den nachfolgenden Tagen ausbügeln, wenn dann die Bild-Zeitung anruft, was da wieder für eine Scheiße erzählt wurde. Aber ich fände es cool. Weißt du, ich finde, die DFL muss mal out of the box denken und sich wegorientieren von ihren Cookie-Cutter-Formaten und muss eigentlich dahin gehen, wo der Fußball noch blutet.
Aber ich kann euch jetzt schon sagen, liebe DFL, das wird Geld kosten und zwar viel.
Das wird viel Uso kosten.
So. Gute Idee. Also ich meine, da kann ja nun wirklich keiner was dagegen haben.
Nee, Kai hat keinen Bock, weil der muss dann noch häufiger nachts um 1 wach sein.
Ja, ach, ich bin, I'm all yours. Wir können auch nochmal 12 Thesen machen. Also ich bin dabei.
Ja, womit wir aber das Ganze hier abschließen könnten, wäre ja von jedem von euch ein Wunsch für das, was mit schöner neuer Fußball 2026 passieren sollte. Konstantin, da deiner bestimmt technisch sein wird, fang einfach mal an.
Nö, gar nicht. Ich will einen Endorsement-Deal von wahlweise Hugo Boss, Nike, ist mir egal, irgendeine große Brand. Es kann auch sowas, so mittelgroße sein. Ich will eine große Brand.
Aber in den
Clubs,
in die du gehst, da trägst du doch eh keine Klamotten. Warum brauchst du das?
Ja, das ist richtig. Da lasse ich mir dann auftätowieren. Ja. Mhm. So, weißt du, als QR-Code. Aber ansonsten, Leute, weißt du, großer Endorsement-Deal für 2026. Wir sind willig und billig.
Sky is the limit, sage ich da, ne? Oder? Kai, du als Chefvermarkter, du siehst ja jetzt seit Jahren das Potenzial von schöner neuer Fußball. Du kennst die Reichweiten, den Impact. Du kannst einen Price-Tag ranhängen. Was ist so dein Blick auf dieses Format? Oder ist dein Wunsch für schöner neuer Fußball gar nicht monetärer Sicht, sondern etwas ganz anderes?
Naja, also der wir brauchen einen Partner-Take, den hat Konstantin jetzt ja besetzt. Also dann
suche ich kannst mir den Zahn ziehen, dass du sagen kannst, hat keinen Sinn, lass ohne machen. Wir sind eh viel zu cool für irgendeinen Partner. Oder wenn wir auf Tommy gucken, nicht brandsafe genug.
Ah, mega brandsafe. Ich fand immer die Idee gut, dass wir mal so eine Camouflage-Folge machen, wo jeder von uns einmal ersetzt wird durch eine prominente Stimme von irgendjemandem anderen. Bei Nico, bei dir könnte es Johannes Strate sein oder vielleicht auch, keine Ahnung, ne, da könnte ich mich jetzt drin verlieren, aber, die einfach die ganze Zeit so tut, als wären sie wir. Und das wird einfach nicht aufgeklärt. Also.
Ja, aber das Problem ist, in den Statuten des Schöner Neuer Fußball e.V. AG auf Aktien GmbH KKG steht ja drin, weil ich mache hier nicht so einen Scheiß und versuche jedes Mal um 23.58 Uhr noch einen Aufnahmetermin mit euch drei Vögeln zu finden, um das jetzt aufzuweichen, um irgendeinen anderen mal dahin zu setzen als Tommy. Ich möchte einfach wieder eine halbe Stunde darauf warten, bis dein Internet fähig ist. Also den lasse ich nicht gelten, der funktioniert auch einfach nicht. Du kannst noch mal überlegen, ob dir noch was Besseres einfällt. Tommy, hast du was?
Also ich würde einfach, ich kann es so klar sagen, mein größter Wunsch wäre einmal live auf der Spobis-Bühne mit euch zu sprechen. Also das wäre es. Ich würde gerne mal so eine Live-Sendung machen und würde auch gerne, dass wir vielleicht auch mal wieder häufiger im selben Raum aufnehmen. Das finde ich auch schön.
Aber ich finde, so eine kleine Bühnentour mit Spobis als Anfang wäre nicht schlecht. Auch natürlich, also wir können auch dann zur WM fahren. Ich würde auch so in New York irgendwo.
Ja, ich ehrlicherweise, Tommy, gehe nämlich in das gleiche Feld. Ich würde gerne eine kleine SNF-Tour hinkriegen. Und vor allen Dingen, ich glaube, so viel kann man sagen, dass wir vier in der Konstellation, in der wir uns hier befinden, einfach uns sagen könnten, wir nehmen eine kleine Tour, die besteht aus Köln, Hamburg, Berlin. Das machen wir einfach zu viert. Wir setzen uns irgendwo hin, nehmen auf und es ist scheißegal, ob da ein Gast kommt oder 100, weil wir ziehen es einfach durch. Und dann werden wir nämlich auch noch den Faktor erfüllen, dass du, den du sagst, den ich auch sehe, dass ich finde, wir müssen uns häufiger sehen.
Ja, das können wir auch einfach machen. Wir besuchen einander.
Und dann ist das sagen, die Tour.
Im Zweifel haben wir halt einfach eine Folge aufgenommen, egal ob einer da war. Ja.
Nee, aber gut, ich würde sagen, damit können wir rausgehen, inklusive Wunschzettel. Wir haben hier drei Städte, drei Herausforderungen. Jeder von uns besorgt eine Location, in der wir 2026 einmal Schöner Neuer Fußball live machen. Und daraus machen wir eine Tour.
Lanxess Arena, würde ich mal.
Nein, bleib mal realistisch.
Am Kotti einfach.
Von mir aus sagt das, ist mir scheißegal, aber wir müssen einmal Berlin, einmal Köln, einmal Hamburg hinkriegen. Oh.
Mit so einem Gitarrenkoffer vor uns am Kotier.
Nein, mach es seriös. Look, go slow, look pro. Darum geht es einfach an der Stelle.
Im Bürgermeister am Kotti.
Was auch immer. Hauptsache, es gibt etwas, wo du sitzen kannst, eine Bühne. Da können eventuell Leute mit dazukommen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie es wäre wirklich nur offizielle Tour. Das würde ich auf jeden Fall für uns zum Saisonfinale der Saison 25-26 schon mal ins Auge fassen wollen. So. Ja, das diskutieren wir an irgendeiner Stelle noch durch. Ansonsten ist Kai Rippe, glaube ich, schon eingeschlafen. Tommy sitzt gerade schon, also so wie er guckt, macht er nebenbei eine Pitch-Präsentation für den nächsten großen Kunden fertig. Und Konstantin muss gleich raus und kommentiert australische Liga. Deswegen sind wir jetzt hier raus. Es war schön mit euch dreien. Ey, Jungs, ich muss auch sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr diesen Wahnsinn immer macht und dass wir uns zu den bescheidensten Zeiten immer wieder treffen und es immer wieder alle zwei Wochen hinkriegen aufzunehmen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, ihr wisst es, aber ich will es einfach mal hier offiziell betont haben. Das ist hier mehr als ein Podcast. Das ist Liebe. Und ja, diese Liebe nehmen wir ins Jahr 2026 rüber.
Was ihr nicht seht, wir machen uns gegenseitig gerade so Herzzeichen, aber wie Boomer das machen, das Neue kann ich nicht.
Wenn ihr Social Media affin seid, das meinst du.
Ja, genau.
Oder nur so.
Ja, oder so.
oder so. Da unser Social-Media-Experte Konstantin Eckner vielleicht hier schon ein Reel draus geschnitten hat, habt ihr jetzt genau das gerade gesehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann hören wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Versprochen. So schnell wie es geht. Schöne neue Fußball. Liebe. Peace. Tschüss.